Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern Nummer 37, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Ich habe es vertauscht.
Wow.
Habt ihr es gemerkt?
genau, Folge Nummer 37 im Dezember 2011. Ich bin Joke, hallo.
Hallo, ich bin Steff.
Hallo, ich bin Marlene. Und deshalb, wir haben uns das so richtig gemütlich gemacht, diesmal. Also wir haben jetzt, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so viel Gemütlichkeitsdinge auf einen Ort zusammengebracht haben, um zu podcasten.
Auf jeden Fall sind wir ja zugeballert mit auch traditionellen weihnachtlichen Dingen.
Ja. Und zwar essen wir Stollen.
In meinem ist was Grünes.
Möchtest du gerne meinen
Schwager? Okay.
Es ist nicht, es ist natürlich nicht der, also bei mir ist es ja genetisch, ne? Ich kriege ja Weihnachten, kriege ich Appetit auf Stollen. Das ist ja bei mir genetisch bedingt. So als gebürtige Dresdnerin bin ich ja quasi als Kind wirklich total verwöhnt worden mit Stollen, weil es gibt einfach in Dresden den besten Stollen. Das ist einfach so. Mhm. Dementsprechend kann jeder andere Stollen auch einfach nur abkacken dagegen. In meinem Leben. Jetzt essen wir Christstollen. Also, wer auf die Idee kommt, dass da Marzipan reingehört, gehört sofort auf der Stelle sofort erstmal ins Höllenfeuer geworfen. Ja? Also,
ich mag Marzipan.
Wenn man da Butter drauf schmieren möchte, auch.
Marlene, es gibt auch noch andere Kulturen außer Dresden.
Das stimmt, ja. Also der original Dresdner Christstollen hat auf jeden Fall weder Butter noch, noch Marzipan irgendwie. Also gibt's nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier Christstollen, heißt der aber immerhin. Ich glaube, der hat es einfach nur so.
Das hat ein Engelchen draufgepackt.
Das heißt, das zumindest ist einfach nur so da drauf.
Zumindest war das irgendwie ein relativ sicheres Zeichen dafür, dass kein Marzipan drin ist. Mhm. Und ich finde ihn auch echt ganz lecker. Er ist ein bisschen trocken, finde ich. Aber, ja. So, aber so ist schon okay. Süßer. Dazu trinke ich Tee. Ayurvedischen, sinneschärfenden Tee.
Ich trinke Tee Earl Grey. Heiß.
Heiß. Im Gegensatz zu mir, denn ich trinke Earl Grey. Kalt.
Nein. Was?
Nein, das stimmt nicht. Ja. Und Yoga hat ein ausgesprochenes plumpsches Unrührverbot mit der Tasse auf dem Tisch.
Ja, ist okay.
Und dann haben wir hier noch Walnüsse, Haselnüsse.
Die will ich nicht richtig aufkriegen.
Ich habe meine eben ganz gut aufbekommen. Und Mandarinen. Und Taschentücher auf dem Tisch liegen.
Wir sind winterlich perfekt ausgerüstet.
Ja, es ist Samstag, Spätnachmittag, 16:45. Es ist stockdunkel draußen, schon seit einer Stunde.
Es hat heute geschneit.
Ja, das erste Mal, glaube ich. Nee, oder? Nee, es hatte so ein bisschen Schnee. Aber
also
heute war
Hamburg.
Richtig fette Flocken, also so fett, dass sie natürlich nicht liegen geblieben sind. So.
Aber wir sind natürlich konsequent erst dann rausgegangen, als es so richtig geregnet hat. Dann.
Ja, deswegen jetzt auch hier ein bisschen Gemütlichkeit und Wärme, damit wir nicht schon wieder krank werden, weil ich habe irgendwie die Woche leidend im Bett verbracht und bin noch ein bisschen verrotzt. Das heißt, wenn ich jetzt mich so ein bisschen komisch anhöre, liegt es daran, dass ich echt sehr verschnupft bin. Ja.
Ja.
Jetzt schon wieder, ne? Wir haben erst vor 2 Wochen das letzte Mal
Podcast. Mir fällt gar nichts an.
Aber wir haben ein schönes Thema, finde ich.
Ein schönes Thema.
Ja, finde ich schon. Mhm. Also.
Ich habe mir die letzte Folge auch nicht nochmal angehört. Hatte aber das Gefühl, dass es so ein bisschen schwach war.
Aber wir haben Komplimente bekommen.
Ja.
Durchaus.
Das hat mich auch sehr gefreut.
Ja, also ich fand sie auch jetzt nicht so toll, aber das ist ja auch immer so ein bisschen Ansichtssache, was man selber toll findet und was andere toll finden oder was sie gerade gerne hören wollen oder so.
Aber ich habe eher auch mehr so auf einer Metaebene gemerkt, dass wir ganz eigentlich nochmal mehr so unsere Stärken haben an konkreten, nicht nur konkreten Themen, sondern auch dann konkreten Sachverhalten. Also so mehr so situationsgebunden,
ja,
dass gerade irgendwas aktuell ist. Ich glaube, da sind wir eigentlich dann immer ganz gut am aufregen über einen bestimmten Punkt und das dann aber dann auch nochmal ganz gut so einbetten.
Ich habe mir ja neulich mal so ein paar alte Folgen angehört. Das waren auch allgemeine Sachen, zum Beispiel die Folge über Trans oder die Folge über Butch. Die waren jetzt nicht sonderlich Themen, also so aktuell bezogen. Die waren ziemlich gut. Also mir haben die gut gefallen. Naja.
Dann
du könntest jetzt,
ich
finde, bei 37 Folgen darf auch mal eine Schwache dabei sein.
Auf jeden Fall.
Kann nur besser werden.
Hm.
Wir bemühen uns heute mal.
Naja, ich fand sie jetzt nicht schlecht.
Also nein, ich fand sie nicht so gut.
Ja, sie war, nicht, war jetzt nicht so eine super Folge, aber...
Lustigerweise, finde ich, merkt man das aber auch, wenn man drüber redet. Also wenn man die Folge aufnimmt, oder wenn wir die Folge aufnehmen, dann merke ich ganz häufig schon, wenn ich irgendwie so ein bisschen lustlos bin und oder mir nichts richtig einfällt oder ich nicht so nicht so schnell den Themenwechseln folgen kann oder sowas. Oder mich nicht so schnell einstellen kann auf neue Themen. Dann aber merke ich schon, es wird vielleicht nicht so eine gute Folge.
Manchmal bin ich aber auch einfach unsicher danach. Also so, das ist dann nicht so dieses, ach, uns ist jetzt irgendwie nicht so, oder mir ist nicht so viel eingefallen. Sondern bei der Folge davor, die Anti-Queer-Folge, danach, da war ich auch total verunsichert, ob das überhaupt irgendwie so online gestellt werden sollte oder so. Also wirklich, da war ich echt so mit von dem,
weil stimmt,
ich war mir
ja
echt unsicher von dem, was ich gesagt habe und wie ich es gesagt habe. Puderzucker.
Schatz, du hast aber noch so ein bisschen Stollen.
Das während der Aufnahme.
Was sollen die Leute denken?
Na, unsicher und hatte mir dann, hab dann die Folge mir nochmal angehört, was ich nicht so oft mache. Und dann aber auch gemerkt, dass ich das eigentlich total gut fand. Und also so, aber so, das heißt auch so, was so eigenes Empfinden danach angeht und nochmal hören, auch da kann es sehr unterschiedlich sein. Also da können auch irgendwie große Klüfte dazwischen liegen, vor allem da wir auch noch. Du bist jetzt ganz schüchtern am Umrühren.
Mach Grimassen dabei.
Verklemmt, ich bin verklemmt am Umrühren.
Das ist ja auch so locker aus dem Handgelenk raus. Nein, das geht bei Jugendlichen.
Das ist bei mir wiederum genetisch.
Ich halt heute echt biologistisch unterwegs.
Ostfriesische Teelöffel-Handgelenkssprung. Kann ich nicht abstellen.
Auf jeden Fall ist das eine super Überleitung für mich, was so, wie man Folgen wahrgenommen hat, auch zu dem heutigen Thema. Wollen mal so in Richtung Psychologie, Psychologisierung gehen. Und ich war eben auch so ein bisschen zwiegespalten nach der Folge 33, die Aufholjagd. Da haben wir irgendwie über das Queer-Hörfestival und Slutwalk unter anderem ging. Und das war eben auch eine Folge, die ich mir im Nachhinein nochmal angehört habe. Und da dann auch eher gemerkt habe, dass es auch so eine Stelle gab, bei der ich auch schon dachte, naja, da würde es sich lohnen, auch nochmal irgendwie dran anzuknüpfen. Und zwar ging es dann eben um das Trigger-Thema. Und wie damit irgendwie bei Veranstaltungen oder in Räumen irgendwie umgegangen werden kann. Und ich habe eben sehr häufig eben anstelle des Wortes triggern davon gesprochen, dass das Leuten etwas unangenehm ist. Ich glaube unangenehm war.
Unwohlsein.
Ja, vielleicht war es Unwohlsein. Ja,
darüber unterhalten.
Vielleicht war es ja Unwohlsein, könnte es auch gewesen sein. Ja. Und also so, und ich habe im Nachhinein einfach gemerkt, dass ich dieses Wort sehr oft habe, also dass ich diesen Begriff sehr häufig benutzt habe, oder aber gar nicht nochmal vielleicht einen Satz dazu verloren habe, warum ich das eigentlich mache. Weil ich das halt schon aus einer bestimmten Motivation heraus gemacht habe. Und das wurde dann eben auch noch zusätzlich kritisiert also nicht im Kommentarfeld, sondern wurde an uns herangetragen. Und und also ich hatte einfach gemerkt, dass ich das schon ein ziemlich interessantes Spannungsfeld finde von irgendwie Triggern, was eher auf irgendeinen bestimmten Reiz, auf irgendeine bestimmte Situation oder was gesagt, gesehen wurde. Also irgendwie so eine Sinneswahrnehmung. Ich glaube, das kann auch echt so breit sein. Darauf irgendwie auf irgendeine Art und Weise massiv zu reagieren. Also so, dass es dass man irgendwie dann sehr gefangen ist vielleicht in einem Moment. So. Das kann irgendwie körperliche Reaktionen hervorrufen oder einfach mit den Gedanken irgendwie dranhängen. Auf jeden Fall so ein bisschen, auf dass sich auf jeden Fall irgendwie so eine Wahrnehmungsebene einzieht oder dazu kommt, die vorher nicht vorhanden war und die einfach auch noch an ganz andere Zeitpunkte biografisch oder sowas anknüpft. Wäre das?
Das war jetzt eine Trigger-Definition oder?
Also ein bisschen mal, so ein bisschen zum Reißen, was das überhaupt sein soll, wenn wir von Trigger reden.
Achso, du wolltest nochmal hinten anhängen, was du meintest mit Trigger, oder?
Eigentlich wollte ich, ja, also ich glaube, wir hatten auch damals ja schon gesagt, eigentlich wollen wir es gar nicht so groß definieren, weil es irgendwie sehr breit ist und weil es auch, weil wir eher davon gesprochen haben, von naja, vielleicht genügt Trigger in diesen Zusammenhängen einfach auch gar nicht als Begriff oder als Konzept, um damit umzugehen bei Veranstaltungen und so. Erinnert ihr euch einigermaßen?
Du bist jetzt echt ziemlich krass ins Thema eingestiegen.
Ja, zumal das ja auch irgendwie...
Es ist ein bisschen krass ins Thema einsteigen, aber ich würde dann eigentlich, mir geht es eigentlich eher dann nochmal um dieses Unwohlsein. Also es ist halt nur mal kurz ein massiver Einstieg, aber ich möchte mich da gar nicht groß beim Trigger an sich dann aufhalten.
Nee, ich überlege gerade, ob wir vielleicht ob es sich lohnen könnte für die Personen, die jetzt diese Folge hören und die 33 nicht gehört haben, sich vielleicht jetzt, ob es sich lohnen könnte, also ob wir jetzt so tief sozusagen irgendwie in eine Diskussion einsteigen, die eigentlich sozusagen gar nicht bei Null anfängt, sondern bei irgendeinem Thema, was irgendwie in einer anderen Folge stattgefunden hat, ob es sich quasi lohnt, ob wir jetzt wirklich so tief quasi an diese eine Folge anknüpfen wollen, dass es sich lohnt, sie zu hören, oder ob wir so ein bisschen davon weg wollen und eher ein bisschen allgemeiner über bestimmte Themen irgendwie sprechen. Das ist jetzt gerade eher so meine Frage.
Nö, wir müssen da nicht tief einsteigen. Es geht, also gefühlt geht das wunderbar so. Es lohnt sich total, diese Folge nachzuhören, ja. Aber ich glaube, wir müssen nicht konkret über irgendwelche Veranstaltungen oder
Situationen. Nee, das nicht, aber also allein so Trigger versus Unwohlsein und so, das sind ja jetzt irgendwie Sachen, kommen ja jetzt nicht von, also die sind ja, glaube ich, wenn man die Folge nicht kennt, relativ aus der Luft. So, hä? Wie jetzt? Also das, glaube ich, könnte ein bisschen unklar sein. Also deswegen frage ich halt, wenn das jetzt irgendwie, wenn wir jetzt eher noch quasi darüber so sprechen, ob es sich dann lohnen könnte, erstmal eine Hörempfehlung auszusprechen oder ob wir uns da sozusagen so ein bisschen wegbewegen und irgendwie mal so, okay, Trigger, was soll das sein, was verstehen wir darunter und so.
Also ich fände es schon spannend, nochmal in der Folge auf Trigger einzugehen, weil ich...
Ja, das können wir allgemein ja schon, aber nicht, ich meinte jetzt so, dass so, ich habe halt gemerkt, dass ich hatte halt das Gefühl, dass halt wenn Leute jetzt nur diese Folge jetzt hören und jetzt zufällig die 33 oder dieses erste ist oder keine Ahnung, dann könnte es halt sein, dass es ein bisschen unklar ist, was geht denn hier gerade so.
Ja, okay, dann verschiebe ich das auf später und hebe das dann eher nochmal auf eine allgemeinere Ebene, um zu sagen, okay, es gibt einfach an dieser Stelle wurde uns einfach dann auch nochmal ganz klar, als wir uns auch mit der Kritik auseinandergesetzt haben, irgendwie, dass es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen auch gibt von psychologischen Konzepten.
Ja.
Und der Umgang mit Psychologisierung, also sowas wie wann etwas als psychisch wahrgenommen wird, wann das irgendwie, wie das bewertet wird und gewertet wird, wie massiv das sein darf, was so gewisse medizinische Anteile dran sind und sowas. Also so haben wir einfach gemerkt, da hängt eigentlich relativ viel dran an solchen Fragen von wie wird eigentlich etwas beschrieben, wie wird Verhalten von Menschen beschrieben und eingeordnet und so.
Ich wollte ja ganz gerne noch, das passt jetzt eigentlich so ganz gut, ich wollte das die ganze Zeit schon sagen, ich glaube, das ist eh bei unseren Folgen so, ich weiß nur, aber bei dieser Folge nun speziell, ich finde das Thema durchaus kompliziert und schwierig und wo wir gerade bei Triggern waren, durchaus auch triggernd. Insofern an die HörerInnen, wenn ihr merkt, es wird euch zu viel, ne, ausschalten, wollte ich gerne nochmal sagen. Ich glaube, es ist eh irgendwie, ich glaube, es ist immer so ein bisschen schwierig bei so einem Hörpodcast, wenn man dann irgendwas hört und vielleicht nicht so schnell mitkriegt, dass irgendwie ein Thema kommt, was man vielleicht gar nicht so geil findet, was man gerade gar nicht so gerne hören möchte. Ich glaube, es wird immer so ein bisschen wieder dadurch aufgehoben, wenn wir irgendwie am Anfang ein Thema vorgeben. Aber trotzdem würde ich gerne speziell hier auch nochmal sagen, wir werden uns schon auch über so Psychokrams unterhalten und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann überlegt euch lieber schneller als zu spät irgendwie halt auszumachen oder die Folge ein anderes Mal zu hören oder so.
Ja, zumindest können wir ja schon mal ankündigen, dass wir nicht vorhaben, darüber irgendwas anderes groß zu sprechen in dieser Folge, außer über so Psychologie-Themen. So. Mhm.
Ja. Was das mir gerade auch nochmal schriftlich festhalten.
Ja, das habe so. Ich ja sowieso auch immer hingeschrieben.
Was mir gerade so ein bisschen allgemeiner einfällt, um also vielleicht ein bisschen, wenn es okay ist, ein bisschen allgemeiner irgendwie, also ganz allgemein auf das Thema so drauf zu gucken, was mir gerade so aufgefallen ist, ist, dass ich schon finde, dass so das Themenfeld Psychologie, mal so ganz breit, schon relativ stark verknüpft ist mit meinem Umfeld und meiner, auch quasi so meinem queeren Umfeld so. Und dass irgendwie eigentlich so Elemente aus der Psychologie in irgendeiner Form oder aus diesem Themenkosmos Psychologie in irgendeiner Form auch immer irgendwie ein Thema ist bei so in so einem queeren Spektrum in irgendeiner Form. Also muss ja, ne, könnte man ja auch sagen, nö, muss man ja gar nicht machen, ne? Also warum eigentlich? Ne? So, das ist ja eigentlich erstmal. Sind jetzt erstmal eigentlich nicht Themen, die irgendwie so zwingend irgendwie, die man jetzt so zwingend ganz so sofort irgendwie miteinander verheiraten würde. Oh, jetzt habe ich ja was gesagt. Also die,
was ist das?
Also die man jetzt so zwingend miteinander irgendwie
jetzt erstmal
verknüpfen würden. Aber eigentlich finde ich das relativ naheliegend, wenn man jetzt erstmal Psychologie als irgendetwas, was irgendwie was mit in irgendeiner Form Auseinandersetzung mit irgendetwas Innerem oder so umschreibt, ohne da jetzt noch eine größere Definition dran zu hängen oder sowas. Hab ja mal ganz kurz Psychologie studiert, ne? Könnte natürlich jetzt sofort total super irgendwelche Definitionen aus der Hüfte schießen, aber also so irgendwas mit, das hat irgendwas mit irgendeinem Inneren zu tun irgendwie. Dass vielleicht irgendwie, wenn man sich so in einem Spektrum bewegt, was vielleicht so bestimmte Normen hinterfragt, Geschlechternormen hinterfragt, Begehrensnormen hinterfragt, Sexualitätsnormen hinterfragt, gerade Identitäten, wo Identität eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage ist, oder ein ganz wichtiges Thema ist, es ist ja eigentlich relativ naheliegend, dass Elemente aus der Mainstream-Psychologie, also das, was irgendwie so als psychologisch oder psycho oder irgendwie was mit so inneren Beschäftigung mit dem Inneren in irgendeiner Form mehr oder weniger wissenschaftlich, wo wir aber auch nochmal dringend drauf eingehen wollen, irgendwie, dass das irgendwie relativ nahe liegt, dass das irgendwie eigentlich eine ganz wichtige Element, also ganz viele Elemente daraus irgendwie sich so in so einem queeren Spektrum irgendwie wiederfinden. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil den Gedanken hatte ich tatsächlich bis eben noch gar nicht, dass das eigentlich ja eine relativ naheliegende Geschichte ist und dass sie auch eigentlich auch so stattfindet, wenn ich jetzt nicht gerade einfach nur irgendwo eine Wahrnehmungsstörung habe und irgendwie aber.
Da ist ja auch ganz gut, wenn ich gerade eine Wahrnehmungsstörung
habe. Ich finde, das ist eine
Wahrnehmungsstörung. Ja, gut, aber ich bin ja auch irgendwie, ich kann ja schlecht immer nur von mir, kann ja nicht von mir auf andere irgendwie immer schließen, weil ich weiß ja, dass ich zumindest persönlich das Ganze, also so Psychologie total interessant finde und irgendwie auch so, auch schon eigentlich immer schon interessant fand und irgendwie das immer schon ein Themenfeld war, was mich irgendwie total interessiert und irgendwie so Dynamiken und warum machen Leute was und wie hängt das irgendwie zusammen und sowas alles irgendwie, das fand ich schon total interessant. Von daher habe ich mich damit relativ viel beschäftigt, wenn auch nicht sonderlich professionell, außer irgendwie das halbe Jahr, dass ich irgendwie mal mir sehr intensiv irgendwelche Texte reingekloppt habe zu dem Thema. Aber sonst eben eher so, ich sag mal küchenpsychologisch so dazu irgendwie. Aber da kann ich ja nicht jetzt auf andere so direkt schließen, aber wenn ich jetzt mal so grob überlege, okay, wenn ich mal jetzt von mir so weggehe und überlege, okay, was haben denn so andere mit dem Thema so zu schaffen, dann ist das eigentlich schon eine Menge.
Also es wird ja nun auch irgendwie historisch und auch aktuell ist es ja auch total dicht am Thema dran. Also diverse queere Themen werden ja auch psychologisiert ohne Ende.
Ja. Ja. Und gibt es nicht auch irgendwie so eine das ist jetzt mehr so Queer Theory mäßig, ne? Irgendwie so, gibt es nicht auch irgendwie was mit so Psychoanalyse und so? Also ja, nee, nur mal so, also ist das nicht auch irgendwie so ein Themen, also so ein Theoriespektrum, was irgendwie mit Queer Theory ganz gerne mal also ist das Butler? Oder wäre es auch, ja, ich bin ja nicht so die Queer-Theoretikerin, deswegen kann ich da nur so stümperhaft vor mich hin stottern.
Hm. Ja, klar, es gibt ja einfach nur mal, also so.
Es gibt ja zum Beispiel das Ding mit dem Begehren, da ist man sofort irgendwie im psychoanalytischen Bereich, wenn man damit umgeht.
Ach so, ja.
Ach so, Sexualität, in welche Richtung, welches ist halt, Begehren geht irgendwie. Ha.
Also diese Theorie, dass Begehren überhaupt gerichtet ist, ist irgendwie so eine psychoanalytische Idee, ja? Gerichtetes Begehren.
Ja, in welche Richtung? Und
überhaupt Begehren. Also gar nicht unbedingt gerichtetes Begehren, sondern Begehren an sich.
Und dass immer eine Krise dranhängt. Das ist auch wichtig. Also egal, in welche Richtung es geht, ist es immer so, die Krise ist dann eine wichtige Phase Kindheit und Entwicklung.
Das musst du jetzt wahrscheinlich nochmal sagen, weil ich gerade...
Die Krise.
Sehr schön.
Krise. Also ich habe mich damit auch nicht viel auseinandergesetzt. Ich finde das auch nicht sehr erfreulich oder besonders interessant für mich persönlich. Mich damit freut, aber ich musste das dann aus Studiengründen doch das ein oder andere Mal machen.
Ja, ne?
Krass.
Nicht drum rum.
Und das ist so eines der Sachen, was bei mir eben auch hängen geblieben ist, dass halt einfach so die... Alles, was irgendwie so dann mit... Geschlecht und sexueller Entwicklung zusammenhängt oder auch so überhaupt so eine Formung des Ichs halt einfach auch so an über eine Krise oder über Krisen und krisenhafte problematische Phasen dann irgendwie dargestellt wird oder interpretiert wird, was an sich ja einfach auch schon mal so ein sehr negatives Bild von Psyche innere Entwicklung, gerade dann in Bezug auf Geschlecht und Sexualität angeht.
Danke.
Ja, bitteschön.
Ich muss sagen, wofür du dich bedankt hast
für die beiden Haselnüsschen. Die Steff mir geknackt.
Ja, das ist ein super Punkt, Marlene, mit dem, also sowas so, was da eigentlich so die Zugänglichkeiten sind aus vielleicht queeren Perspektiven oder Identitäten heraus, was da so mit da vielleicht so ein Offensein angeht. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass deutlich offener über solche Sachen geredet werden kann. Was aber auch, finde ich, eher so unter dem Aspekt, so dass Privates politisch auch zusammenhängen kann. Also dass es jetzt nicht was besonders queer-exklusives ist, also sich irgendwie auch darüber auszutauschen oder sowas wahrzunehmen. Aber das ist auf jeden Fall, da das nun mal auch so meine Wahrnehmungswelt darstellt, auf jeden Fall wichtig ist. Und mir ist eben noch eingefallen, dass es halt auch ein grundsätzliches Offensein und Wahrnehmen können von nicht offensichtlichen und nicht sichtbaren irgendwie angeht. Also dass so da nun mal dann auch Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten irgendwie nicht anerkannt werden, auch wenn sie nicht sichtbar sind, so oder nicht offensichtlich sind.
Nicht anerkannt werden oder anerkannt werden?
Anerkannt werden. Also in irgendwie queeren Räumen. Jetzt habe ich den Anfang vergessen.
Dass es ein Thema, dass es eine Offenheit gibt.
Genau. Also einfach so, da, weil generell dann irgendwie so eine ganz starke Wahrnehmung von Welt irgendwie darüber läuft, dass halt nicht alles total sichtbar ist und nicht alles nach gelernten, nehme ich dir gerade den Nussknacker weg hier?
Nö, ich werde
so, also so einfach ein, naja, wenn, was weiß ich, wenn jemand irgendwie sagt, ich habe übrigens seit 2 Wochen irgendwie total die Depression und habe diese Person aber auch schon vorher getroffen und das ist irgendwie gar nicht so aufgefallen, dass ich dann irgendwie nicht denke, ach, das hat bestimmt keine Depression, kann ja gar nicht sein. Oder also so irgendwie von, habe ich nicht gesehen, deswegen kann es das nicht geben.
Oh, okay.
Sondern eher ein so, ach so, alles klar. Irgendwie, also so das irgendwie anders einordnen zu können von so, ich gehe, also so eher ein, nur weil ich eine Person in bestimmten sozialen Zusammenhängen auf eine bestimmte Art und Weise erlebe und die dann vielleicht sozusagen in einem allgemeinen, in einer Mainstream oder in einer normalgesellschaftlichen Zusammenhängen als irgendwie gesund und fit und aktiv und zurechnungsfähig und widerständig, also irgendwie so ein belastbar oder sowas wahrgenommen wird, heißt es halt erstmal nichts, sondern da kann irgendwie ganz viel dahinter stecken. Und das schon mal so im Hinterkopf zu haben als Raum, das finde ich schon, macht was aus. Also so irgendwie von irgendwann zu wissen, okay, es haben einfach auch alle echt mal irgendwie ein Hau.
Was so wollte ich das jetzt vorhin nicht sagen, aber
so, ja.
Also, was ist das denn? Oh Mann.
Also einfach ein von so...
Also du meinst, also was ich dahingehend wahrnehme, ist, dass schon im, also von den Leuten, die ich so unter so einem queeren Freundeskreis subsumiere, nehme ich schon ein sehr offenes Umgehen mit so psychologischen Geschichten wahr oder eigenen Schieflagen oder Gefühlen, die nicht so ganz in einen fitten Alltag passen oder so, als auch einfach eine Massivität dessen. Also bei vielen Leuten einfach. Viele Geschichten bei vielen Leuten.
Na, ich könnte mir ja vorstellen, dass halt irgendwie, wenn es halt um so...
Es tut mir leid, einschenken muss irgendwie gehen.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Das haben wir ganz gesagt.
Wo wir schon wieder beim Thema sind, ne? Achso.
Ach, was soll ich denn jetzt sagen? Oh, ich bin so ein bisschen unkonzentriert, merke ich.
Du hast wohl ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom gerade.
Entschuldigung. Das macht's nicht besser.
Das ist auch mehr so meine Schiene, ne?
Ich versuch den Gedanken nochmal zusammenzukriegen. Also was ich halt mir vorstellen könnte, ist halt, dass wenn es halt darum geht, sich halt mit, also wenn halt Leute, die sich in irgendwie in einem queeren Zusammenhang bewegen oder in einem queer-politischen Zusammenhang oder queer-feministischen Zusammenhang oder so, da geht es ja schon auch ganz oft um meistens, also ich kenne eigentlich keine Person, die nicht irgendwie ein persönliches Thema in diesem Queer-Thema drin hat, was so, ich komme irgendwie nicht klar mit irgendwelchen Zuständen da draußen. So. Also es gibt irgendwelche Zustände und ich habe damit ein Problem. So. Und ich finde, queer ist so eine Möglichkeit, damit umzugehen. Mit so bestimmten Zuständen. Mhm. Und die Psychologie oder Themenspektrum oder Themen, so Kontinuum Psychologie bietet halt ganz viele Tools oder ist halt auch, da geht es einfach auch ganz viel um ein, ich komme nicht klar mit Zuständen. Also, und zwar, ich will das gar nicht so negativ, ich finde das jetzt gar nicht so negativ, dieses nur auf so ein, klar, es gibt irgendwie psychologische Probleme, ja, irgendwie, Depressionen oder Angstzustände oder sowas, aber es gibt ja auch einfach so eine Idee davon, es gibt eine Auseinandersetzung mit meiner Umwelt und diese Auseinandersetzung mit der Umwelt ist irgendwie, glaube ich, findet vielleicht relativ bewusst statt in dem Moment, in dem man irgendwie nicht klarkommt mit der Umwelt in irgendeiner Form. Oder irgendwie merkt man, eckt irgendwie an. Das muss ja nicht gleich total dramatisch sein. Das kann ja einfach nur ich komme irgendwie gerade nicht klar mit irgendwas oder ich komme dauerhaft mit irgendwas nicht klar. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, kommt diese Offenheit gegenüber so, okay, wir kommen irgendwie alle in irgendeiner Form nicht klar und Psychologie, was ein deutlich älteres Feld ist und auch deutlich etablierter irgendwie als auch so kultureller Konsens, was man so alles so an Tools oder so hat, Themen, eben sowas, so Schlagwörter, so Depressionen oder Wahrnehmungsstörung oder was, also einfach so, das nehme ich halt irgendwie so als kulturelle Tools irgendwie wahr, die halt irgendwie aus der Psychologie entlehnt sind. Das hat ja mit so einer Wissenschaft im Sinne von wissenschaftlich sein oder auch im Sinne von therapeutisch sein erstmal relativ wenig zu tun. Das ist ja mehr so ein allgemeines kulturelles Tool, so Werkzeugset. So empfinde ich das halt so ein bisschen. Ja. Das verwischt sich natürlich auch an irgendeiner Stelle irgendwie hin zu medizinischeren oder therapeutischeren Themen oder auch hin zu wissenschaftlicheren Themen, wie ich ja meinte mit der Psychoanalyse dann bei Butler und so. Mhm. Also so, auf jeden Fall könnte ich mir halt vorstellen, dass es halt, dass diese Offenheit halt daher kommt, dass es halt so, dass das Themenspektrum Psychologie da einfach so einen Werkzeugkasten bereithält, der halt einfach, oder so eine, Konzepte und so bereithält, die halt relativ gut passen auf so einen, ich komme in irgendeiner Form, an irgendeiner Stelle mit bestimmten Sachen nicht klar. Ja. So. Ja, näher liegend ist ja da eigentlich erstmal die Soziologie, weil es ja auch immer um so gesellschaftliche Normen und so Gesellschaft, ne, und so was geht. Aber die Psychologie als so ein, was vielleicht auch ein bisschen was Individuelleres, irgendwie in, weil es um so was Inneres geht irgendwie, hat vielleicht, deckt da vielleicht so ein persönlicheres Bedürfnis ab an also ich würde halt vielleicht
oder so bestimmte... zumindest.
Ja, also jetzt so im Umgang meine ich jetzt so miteinander, so im queeren Umgang miteinander. Also wenn man jetzt so über Probleme schimpft irgendwie so, die so passieren, dann zieht man sich eher so soziologische Tools heran und kommt mit irgendwelchen Rand- und Mitte-Theorien oder so und dann irgendwie prekär und keine Ahnung und so und dann gibt's halt eher so die vielleicht so persönlichen Gespräche, wo es halt vielleicht um eher wirklich so individuelle Geschichten geht und dann werden halt eher so die, vielleicht so die psychologischen Tools herangezogen und dann wird jetzt nicht mit Rand und Mitte irgendwie argumentiert, wenn irgendwie es, wenn der Person gerade schlecht geht, so, ja. Vielleicht auch, aber irgendwie nicht so intensiv, sondern vielleicht eher mit sowas wie, keine Ahnung, ich meine, es wirklich so ganz blöd, klischee-mäßig sowas wie irgendwie, Erinnerungen an früheres Anecken und jetzt kommt da irgendwas hoch irgendwie, in irgendeiner Situation oder so. Ja, das. Ja.
Ich mache nochmal einen anderen Standpunkt auf, genau ja. dazu. Weil ich es nämlich, also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie so die Zugänge jetzt dazu sind, ja. wie wir und vielleicht auch zu dem Thema heute gekommen sind. Ich hole jetzt mal so ein bisschen aus, ich hoffe, ich kann mir das alles merken, sonst müssen wir anhalten und ich muss das noch machen. Ich hatte Lust auf das Thema heute, weil ich nach der Kritik an dem Podcast Nummer 33, ja, dachte, also die Kritik bezog sich halt auf, ja, ich würde sagen, eine sehr schulpsychologische Ebene oder sowas, ne? Oder hat auf einer sehr schulpsychologischen Ebene kritisiert, was wir gemacht haben im Podcast. Oder wie wir mit dem Triggerbegriff umgegangen sind. Und ich habe an dem Punkt gemerkt, ich würde mich gerne mal unter so einem Aspekt von queer darüber austauschen, weil ich gerade in, weil ich halt unter queer so ein großes Potenzial sehe, so Schulpsychologie eben halt zu dekonstruieren und das auch nochmal anders zu sehen und es eben nicht so zu sehen, wie die Schlagwörter Mainstream-Psychologie uns das vorgibt, wie es sagen muss. Natürlich nicht überall oder so, ne? Also auch das differenziert oder so, aber ich sehe in dem Potenzial, was Queer halt bietet, was so Hinterfragen und Kritik an so gesellschaftlichen Normen angeht, sehe ich das halt auch ganz doll in so einem psychologischen Bereich, wo ich finde, dass es, und da würde ich denen nämlich dann nämlich nicht zustimmen, weil ich nämlich in so einer queeren Umgebung halt häufiger auch sowas habe von, also sowohl, so, ach, ich vertüdel mich im Satz, ne, es wird immer komplizierter, ich hoffe, man kann es noch nachvollziehen. Also ich finde in so queeren Zusammenhängen sowohl so ein Punkt von, nein, ich weigere mich jetzt, das so zu psychologisieren, sondern ich hinterfrage die psychologischen Konzepte, die daran geknüpft werden, was jetzt gerade irgendwie schief hängt, als auch so einen ganz massiven Versuch, das weg vom Individuum zu holen und halt auf die gesellschaftlichen Zustände hinzupacken. Nämlich nicht, ja, dir geht's jetzt so schlecht und das liegt daran, dass du irgendwie vielleicht ein bisschen krank bist oder dass du irgendwie dieses psychologische Problem hast oder irgendeine schlechte Erinnerung an früher, sondern halt auch ganz, was ja auch vorkommen kann, aber ich finde im queeren Umfeld halt auch ganz stark so ein unterstützendes, nein, es ist nicht du, der die das Problem hat, der die das Problem hat, toll, sondern es ist deine Position innerhalb der Gesellschaft und es ist deine prekäre Position innerhalb der Gesellschaft und es sind die und die Machtverhältnisse, die sich die ganze Zeit irgendwie auf dich auswirken und das kann ohne weiteres dazu führen, dass es dir jetzt gerade kacke geht.
Aber das ist ja wieder ein psychologisches Ding, aber dass es einem dann kacke geht.
Aber es ist halt dann eher auf so, eben auf die soziologischen Umstände bezogen, als auf so eine rein psychologische Ebene oder sowas.
Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich würde das auch genauso sehen. Ich glaube, mir ging es halt auch nicht um das Pathologisieren von, also um das Individualisieren und Pathologisieren in Psychologie, sondern eher um das, um so die Zustandsbeschreibung. So. Also so, weil das, was dann die Auswirkungen sind, dann ja individuelle Auswirkungen und so wie sie dann beschrieben werden, wird sich halt dann eben, du kannst halt irgendwie, eignen sich dann zum Beispiel soziologische, also die Zustände, wie es einem dann geht sozusagen, ja. Da eignen sich dann soziologische Termini irgendwie nicht mehr.
Okay.
So, das meint, also, sondern, also da gibt es dann halt so dieses, wird sich dann halt der so psychologischen, man kann ja auch also immer so ganz, also ganz weg von diesem Ganzen gehen und sagen, also gibt ja auch durchaus sehr viele Lebenswelten, da ist dann so ein, mir geht's heute scheiße, ah, okay, gut, dann, und dann war's das so, also da wird dann einfach, da gibt's dann nichts mehr, also es ist dann einfach so ein, da wird dann einfach, oder es gibt noch nicht mal ein, oder es wird noch nicht mal darüber gesprochen, dass jemandem schlecht geht, sondern es ist einfach nur, es wird halt so komplett ausgeblendet, irgendeine Art innerer Zustand oder sowas. Es gibt ja sehr viele Situationen, wo das einfach überhaupt nicht existieren darf. So das Auseinandersetzen damit, wie es einem so geht.
Mhm.
Und das finde ich halt in so einem queeren Zusammenhang ist das halt aber schon bei vielen Thema. Aber ja, du hast total recht. Also das ist, dass eigentlich queer ein ganz großes Potenzial hat, das so wegzunehmen von so einem individualisierten Problem. Das finde ich auf jeden Fall auch. Ja. Aber die Auswirkungen sind dann ja trotzdem individuelle.
Mhm.
Dann ist halt dann Psychologie ein Erklärungsmuster ja. von verschiedenen.
Genau.
Also so, das hat mir ja auch mit der Esoterik-Folge ja durchaus auch, dass es halt dann eben auch andere Formen gibt von irgendwie sich in der Welt zu verorten und sich durch die Welt zu bewegen und verschiedene Sachen dann auch zu benennen und sowas. Das sind dann und da stellt Psychologie eben dann eine Sprache von verschiedenen Sprachen da. So irgendwie Zustände. Gerade so im Verhältnis ich und zur Welt oder mein Inneres zu mir und ich zur Welt.
Irgendwie. Wow, Steff. Mein Inneres zu mir und dann ich zur Welt.
Wow.
Das ist schon sehr psychologisch.
Ja, schön, ja, klar. und aber diesen dekonstruktivistischen Ansatz finde ich auf jeden Fall auch sinnvoll und eben dann, also so im ersten Schritt auch einfach mal zu betonen, dass es ein sehr westliches Konzept ist und dass das einfach in einer westlichen Welt oder westlich kulturell geprägten Welt und einfach ein ganz massives Wahrnehmungsfeld darstellt. Das ist eben dann Psychologie als total anerkannt. Mhm. Und so weiter. Und da das sich immer mal wieder zu vergegenwärtigen zu dem Thema ist auf jeden Fall echt wichtig.
Und ich glaube auch dann auch noch schichtspezifisch oder klassenspezifisch oder so. Oder herkunftsspezifisch.
Mhm.
Also nicht nur westliches Konzept, sondern auch also sowas von so, was diese massive Arbeit am Ich und am Subjekt angeht, das ist ja auch, das braucht ja auch bestimmte Ressourcen sozusagen. Also sowohl Zeit als auch Geld, um das überhaupt machen zu können.
Und da haben ja auch relativ viele Leute, die mir jetzt so einfallen, ne? Das ist ja auch mal so, kann ich auch gerne bremsen mit meinem Blick. Aber ich habe schon den Eindruck, dass viele auch schon echt dann so Erfahrungen gemacht haben mit so einer vielleicht institutionalisierte Psychologie in irgendeiner Form. Oh, das war jetzt aber sehr laut.
Hat sie beabsichtigt gemacht. Pets. Pets. Tut mir leid.
Ich warte mal ab, bis das hier.
Die Teezeremonie beendet ist. Ja.
Vielleicht muss ich auch erstmal niesen zwischendurch. Was habe ich denn gelernt? Atem aufdrücken.
In die Sonne gucken.
Dumme Sprüche. Die dumme Sprüche-Karte gekriegt.
Oh, danke.
Ja.
Die wollte ich schon immer mal.
Die bist jetzt auch nicht mehr los.
Ja, ich merke schon.
Ja, also so, ich kenne schon relativ viele Leute in der, so einem queeren Zusammenhang, die in irgendeiner Form sich irgendwie auch also Kontakt hatten mit so einer institutionalisierten Psychologie. So.
Ja.
Therapie, Diagnostiken in irgendeiner Form. Also allein schon diese also Trans, Cross-Trans-Transition-Geschichten irgendwie, da hängt ja ganz viel so psychologische, was ist ja ein, bei Transition, Cross-Trans-Transitioning, bei fast allen Maßnahmen, die in irgendeiner Form körperliche Auswirkung haben, ist ein psychologisches Gutachten, zwei psychologische Gutachten sind notwendig, um das von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen, zum Beispiel. Klinikaufenthalte in irgendeiner Form. Ja, also einfach so irgendwie relativ viel. Also auch so dann auf so einer negativen Ebene, ne? So dieses irgendwie, du bist nicht normal. Du musst in irgendeiner Form psychologisch betreut werden, behandelt werden oder sonst irgendwas. Ich glaube, da gibt es schon, das heißt, ich glaube, also ich, also wenn ich jetzt mal so nachdenke, es sind schon eine ganze Menge Leute, die damit in irgendeiner Form Kontakt hatten.
Ja,
ja. Okay. Und da, ich finde es da halt spannend. Also da finde ich, kann queer schon auch so eine Erleichterung bringen. Also ich finde es erstmal überhaupt gar nicht unlogisch, dass so viele Leute in so einem queeren Umfeld halt irgendwie Psychologie-Erfahrungen welcher Art auch immer haben. Wenn wir irgendwie davon ausgehen, was du ja vorhin schon meintest, Marlene, dass Leute, die sich in so einem queeren Umfeld bewegen, häufig irgend so ein persönliches Ding haben, womit sie anecken, was ihnen irgendwie so einen Zugang zu so einer normalen, in Anführungsstrichen, normativen Welt erschwert. Und das erscheint ja nicht irgendwie plötzlich dann, wenn man so 27 ist, puff, oder 38 oder so, sondern das begleitet einen ja durchaus auch über längere Jahre und auch schon von früh an oder so. Egal erstmal, was es ist, also wirklich erstmal egal, welche Gründe oder... Ich warte mal kurz.
Ja, danke. Tut mir leid.
Ich möchte dir nicht, dass...
Ich habe mich auch als eher bei den Zuhörenden so entschuldigt dafür, dass ich hier so rumrotze.
Also erstmal so, was Gründe angeht, warum man mit psychologischen Institutionen in Berührung kommt, erstmal würde ich gerne erstmal offen lassen, aber ich glaube schon, dass es da relativ viele Gewalt gibt in so einem queeren Umfeld. Und da finde ich es jetzt erstmal nicht unlogisch, dass die Leute dann auch tatsächlich ganz praktisch in Berührung kommen mit psychologischen psychologischen Institutionen, weil das halt einfach auch gängig ist in unserer Gesellschaft. Denn sobald irgendwie eine Person nicht so wirklich passt oder nicht so richtig funktioniert oder nicht ganz wieder in Anführungsstrichen normal ist, dann werden ja erstmal irgendwelche psychologischen Gründe gesucht und dann wird erstmal geguckt, ob diese Person irgendwelche psychologischen Probleme hat oder irgendwelche Stoffwechselprobleme oder ob sie irgendwie sonst irgendwelche Krankheiten hat, ob hier irgendwas passiert ist, ob sie irgendwelche schlechten Erfahrungen hat oder was auch immer. Ne? Also da passiert dann ganz viel und ich glaube, so wo dann so queer reinkommt, ist finde ich, ist ganz wichtig zu gucken, dass, also zumindest für mich persönlich, merke ich das immer wieder, dass queer so das Potenzial hat, das so ein bisschen weniger starr zu machen oder aufzuweichen und da einen anderen Umgang mitzufinden. Also sowohl einen anderen Umgang in so einem, da gab es mal die und die Diagnose oder da gibt es irgendwie das und das ärztliche Attest oder sowas und so ein Ding von queer befähigt dann dazu, sowas zum Beispiel auch mal zu hinterfragen oder aufzuweichen oder sowas. Als auch einfach über so eine queere Wahrnehmung halt auch nochmal ganz andere Umgangsweisen mit so psychologischen Alltagsdingern zu finden.
Ja, vor allem ein Alltag, also so ein, irgendwie so ein sensiblen oder bewussten Umgang miteinander,
ja.
Alltagsumgang miteinander zu haben und nicht so dieses, entweder jemand funktioniert ganz normal oder jemand ist reif für die Klapse, in Anführungszeichen. Also so dieses, so entweder du funktionierst in der Welt oder du musst in eine Welt
du musst in der Auszeit nehmen.
Genau, du musst eben in eine Welt, in der du dann irgendwie nicht so funktionieren musst, aber es gibt irgendwie, es gibt keine Abstufung so dazwischen. Und da eben dann so das auch nochmal gemeinschaftlich mehr zu tragen, zu wissen, okay, die Person, ich weiß, dass diese Person bestimmte Ängste hat und da gehe ich dann einfach nicht, also so und das und daran und also und es ist irgendwie klar, dass darüber auch offen dass offen verhandelt werden darf, also dass ich das ansprechen darf, dass ich irgendwie nachfragen darf, ob das deswegen auch okay ist oder so. Um halt irgendwie gemeinsam was hinzubekommen. Weil sonst, wenn ich das sonst ignorieren würde, würden wir ständig gegen Mauern laufen.
Mhm.
Und es würde immer wieder zu Kommunikationsabbrüchen oder sowas kommen. Oder wir könnten keine Projekte gemeinsam machen oder so. Wenn man das so gegenseitig ignoriert.
Und
ich glaube, das macht echt ganz schön viel aus. Also anstelle von, wenn ich weiß, dass jemand an ganz bestimmten Stellen irgendwie bestimmte Issues hat, und ich das Gefühl habe, dass ich das irgendwie mittragen kann bis zu einem gewissen Punkt, das dann eben auch zu machen, weil im Zweifel sind das das sind manchmal echt nur Kleinigkeiten, die aber total viel ausmachen können in so einem Miteinander.
Hm. Ich finde auch, also um vielleicht nochmal so den Raumjoker zu ziehen. Ich finde schon, dass Queer halt so ein Raum ist für so ein gewisses Maß an Nicht-Funktionieren oder Nicht-Funktionieren müssen oder so. Weil offensichtlich die Strukturen da anders sind als in der in der hegemonialen Welt oder so, keine Ahnung, in der...
Die queere Welt ist auch eine hegemoniale Welt.
Ja, okay. Ja.
Aber ja. Und vielleicht so dieses... Naja, ist dieses sich auch irgendwie so nochmal stärker mit so kapitalistischen Strukturen auch in Verbindung bringen von irgendwie einer Idee, dass jemand, dass irgendwie ein Mensch auf eine bestimmte Art und Weise auch funktionieren muss und so und das irgendwie mal rauszunehmen. Zu sagen so, nee, das ist total, das muss ganz dringend sein dürfen, irgendwie, dass jemand irgendwie auch nicht funktionieren muss.
Okay, also nicht rausnehmen, also queere Räume sind ja durchaus auch kapitalistisch, würde ich sagen. Also die sind ja auch einer Form des Kapitals irgendwie unterworfen.
Ja.
Ne? Aber du meinst jetzt sozusagen so eine Abkehr von das ganze Funktionieren von so einer Wirtschaft oder sowas ist daran geknüpft, dass Leute funktionieren kann in queeren Räumen auch mal anders funktionieren.
Ja. Ja, also von irgendwie so dieser Idee von Mensch muss irgendwie fit sein, um einen 40-Stunden-Vollzeitjob zu machen. So, und also so, und eben genau an dieses Ideal passen, das ist ja schon etwas, bei dem ich schon sehr stark das Gefühl habe, also so bei dem ich sehr stark die Erfahrung gemacht habe in queeren Räumen, dass das eben nicht als Norm vorausgesetzt wird oder an mich herangetragen wird, dass ich das leisten können muss.
Ja.
Und aber dieser, der Klasse-Aspekt scheint da auch ziemlich stark zu sein. Mit dem, was du, also meinst du ja vorhin auch schon, dass da Klasse irgendwie auch eine große Rolle spielt, was so Psychologie angeht. Und das ist mir eben auch nochmal echt klar geworden, dass das echt einfach ein sehr bildungsbürgerliches Ding ist, Psychologie. Und sich da irgendwie mit auseinanderzusetzen und dazu zu verhalten oder zu verorten und so. Und eben auch die Ressourcen zu haben, das dann auch noch betreiben zu können, wenn man das möchte. Aber überhaupt diese Wahrnehmungsebene zu haben oder eine Handlungsebene und sowas, das ist sehr bildungsbürgerlich. Oder Mittelschicht oder wie auch immer man dann irgendwie so einen privilegierten Kreis benennen möchte.
Keine Ahnung. Ich glaube, da kommen mehrere Kreise irgendwie so zusammen. Mhm. Also es kann auch so ein akademisches Prekariat betreffen oder sowas, ne? Also
das ist ja trotzdem Bildungsbürger.
Ja, okay.
Also mit Bildung in Berührung gekommen zu sein. Und, oder mit dem, was als höhere Bildung.
Higher Education.
Ich habe das in manchen englischsprachigen Texten, habe ich eben was von Higher Education gelesen und ich habe dann immer so ein.
Du hast immer sofort so einen Jingle
Disco,
dazu.
Ja, genau, so einen disco-mäßigen Jingle irgendwie so.
Toll.
Kommt, take me to the higher education.
Das gibt's aber nicht wirklich, oder?
Nee, ich glaube nicht, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Ja. Entschuldigung.
Ist mir schon mal aufgefallen, dass Beine so aussehen wie Gehirn?
Ja.
Die ganze Zeit.
Entschuldigung. Deswegen passt das ja total gut, dass wir gerade so Walnüsse knacken.
Das stimmt allerdings. Gehirn und so. Das ist ja auch schon wieder umstritten mit dem Gehirn und so. Naja, gut, aber das.
Wo die Seele und die Psyche und so.
Genau.
Da hatten wir uns mal drüber. Das war so lustig, oder? Als wir uns mal darüber ausgetauscht haben, wo eigentlich die Seele sitzt, wenn man denn die Seele lokalisieren möchte.
Bei uns so?
Ja. Ich war so völlig überzeugt, dass die Wenn dann ja wohl im Kopf ist.
Nee.
Und hier so, nee. Kann ich sagen. Naja, okay.
Also meine
Spaß beiseite.
Meine Seele sitzt in der Brust.
Meine sitzt bestimmt im Magen. Ich wollte noch irgendwas. Oh, die Nuss ist zu dick für den Nussknacker.
Habe ich eben auch eine gehabt, ging aber trotzdem.
Das war wahrscheinlich sehr laut. Was wollte ich denn eben noch sagen? Achso, genau. Ich wollte doch nochmal zurück auf die Psychologie-Erfahrung, die man vielleicht dann so mit sich bringt, wenn man in so eine queere Szene eintritt oder in so einen queeren Freundeskreis oder sowas.
Sehr dunkel.
Die ist sehr dunkel, ne? Aber das macht nichts. Ich esse sie trotzdem. Vorhin habe ich auch eine gegessen. Da dachte ich, sie sei schlecht, aber dann war sie extrem lecker. Ich mache das schlecht einfach ab. Jetzt müsst ihr euch... Genau. Was ist passiert? Also was ich wichtig finde an einem queeren, hinterfragenden Umgang mit der Welt ist zum Beispiel im Hinblick auf Diagnosen und Therapieerfahrungen und so, dass queer dann eine Möglichkeit bietet, das echt auch mal alles nochmal ganz anders zu hinterfragen. Mhm. Also vielleicht ist es nicht queer, sondern eher so ein dekonstruktivistischer Ansatz, aber ich persönlich habe den gerade über queer kennengelernt und also mir hat es total geholfen, so ein Umgang mit Psychologie und Psychologisierung daran zu gehen mit dem Wissen, okay, auch das ist alles irgendwie ein weißes westliches Konzept, das sich irgendwer ausgedacht hat. Irgendwer.
GM.
Der schon wieder.
Und das steht in so einem fetten Wälzer und da steht es drin und das wird immer mal überarbeitet und das, was da drin steht, ist halt auch von bestimmten Leuten da reingepackt worden unter bestimmten Voraussetzungen und da halten sich jetzt ganz viele dran, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich daran halten muss.
Mhm. Mhm. Auch gerade dann so, auch, also sobald es auch dann so ein bisschen um Geschichte geht, wenn so historische Betrachtungen mal aufkommen, das ist ja, geht ja so, also so, das lässt sich ja auch schon in irgendwelchen feministischen Abhandlungen oder sowas zeigen, wenn irgendwie welche Standard-Geisteskrankheiten wurden früher irgendwie vor 200 Jahren Frauen attestiert, ja. Irgendwie das irgendwie, weiß ich, so dieses klassische Beispiel ist ja auch so die Hysterie und so. Gesundheit.
Gesundheit.
Danke.
Ich hole mal noch mehr Gehirn.
Also ich finde ja, also ich finde das alles total wichtig und richtig und auch gerade dieses Hinterfragen und gerade wenn es dann zu Fragen kommt, was ist krank, was ist gesund, was ist irgendwie normal, was ist nicht normal, was ist individuell, was ist irgendwie nicht individuell, das finde ich alles ziemlich wichtig und da auch ganz doll Kritik zu üben an so psychologischen Systemen, aber mir ist es total wichtig, also mir ist es wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich nicht finde, dass, also ich finde überhaupt nicht, dass ich irgendwie in so einem queeren Kontext irgendwie so eine Psychologie, so eine 100% psychologiekritische Einstellung, dass das überhaupt nicht funktioniert irgendwie, weil es einfach, es gibt so viele Leute, die auch vielleicht in der Psychologie einfach irgendwie, also, oder beziehungsweise wo überhaupt irgendwie vielleicht erstmal es eine Möglichkeit gab, sich überhaupt mal mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen innerhalb von der queeren Szene oder sowas oder im queeren Zusammenhang und wo dann so dass so ein etabliertes Spektrum wie Psychologie halt total hilfreich ist, um sich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen und so. Und das ist eben nicht, also es ist halt, ne, es ist so ein bisschen so ein, es kann irgendwie helfen, aber es kann halt auch scheiße sein. So. Also es ist halt beides so ein bisschen. Aber ich finde halt auch ganz toll, dass es auch, also nicht nur helfen, weil das ist schon wieder so, es hat immer was mit Problemen zu tun, sondern einfach nur als Erklärungsmodelle oder sowas wird das so oft herangezogen. Erklärungsmodelle, die aus der Psychologie kommen, so, das ist und das ist auch dann relativ etabliert und auch, finde ich, auch richtig. Also ich finde das jetzt nicht nur total falsch alles immer und so und immer total so, dass da muss man aber dann immer, also ich finde es schon wichtig, da vorsichtig zu sein, ne? Ganz doll irgendwie, gerade was, wenn man dann anfängt mit so, eben so zum Beispiel sowas wie Probleme zu individualisieren, so individuell zu psychologisieren oder was auch immer, wie man das nennen will. Aber ich finde halt auch, dass es so eine Anerkennung von, da gibt es überhaupt irgendwie eine Form von innerer Bewegung oder sowas oder Dynamiken oder Reaktionen auf irgendwas oder was auch immer. Das muss, also das, das ist ja auch eine Anerkennung, das ist ja nicht, ist bei weitem nicht so, auch in der weißen Mittelschichts-Mainstream-Welt ist das nicht immer anerkannt, dass es überhaupt in irgendeiner Form Thema sein darf. Ja. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass es das sein darf und so.
Hm. Ja. Also, okay, dann möchte ich das nochmal eingrenzen. Also es ist auf jeden Fall nicht, das, was ich gesagt habe, ist auf jeden Fall nicht pauschal.
Sure.
Ja. Jetzt schon wieder. Das ist unglaublich.
Ich bin echt erkältet.
Ich glaube, du kannst auch gut drüber reden, wenn
ja, ich kann es auch gerne.
Ja. Ich habe nur auch gerade ein bisschen gekaut.
Naja, müssen wir dann auch mal was zum kleinen Denkpause.
Nee, das, was ich gesagt habe, auf keinen Fall. Ich finde das überhaupt nicht pauschal, auf keinen Fall. Und das ist ja auch nur, das ist jetzt meine Sicht und das ist meine Sicht auf bestimmte Sachen und auch auf einen bestimmten Freundeskreis und auch nur jetzt den Bereich, den ich jetzt zum Beispiel total positiv daran finde. Also ne? Halt das, was ich gesagt habe, was ich positiv an so einem queeren Umgehen mit Psychologisierung finde. Natürlich, ich kenne ja auch, also das ist ja alles, oder ich würde das alles auf jeden Fall ganz differenziert betrachten, weil es natürlich auch in so queeren Räumen gibt es einen total krassen Umgang mit psychologischen Sachen, auch einen total schlechten Umgang zum Beispiel, oder es gibt auch Leute, die damit überhaupt gar nicht richtig umgehen können oder so, oder die andere sehr was weiß ich, irgendwie gewaltvoll behandeln aufgrund irgendwelcher psychologischen Dinge oder so. Und außerdem gibt es natürlich auch diejenigen, für die so eine klassische Psychologie total sinnvoll ist oder auch bei bestimmten Leuten einmal so irgendwie sowohl klassische Psychologie total gut als auch Hinterfragen von solchen Konzepten total gut. Als auch gibt es natürlich auch irgendwie in der Psychologie nicht nur diejenigen, die so eine schulpsychologische Schiene fahren, sondern natürlich auch Leute, die das anders sehen und die da irgendwie selbst hinterfragen und selbst irgendwie nicht in so...
Es gibt auch queere
Psychologen. Eben, die soll es auch geben.
Wir kennen zwei.
Ach, krass.
Ich kenne drei.
Nein.
Ja.
Wahrscheinlich sind die alle heimlich queer.
Ja, ich finde auch. Also, klar, es ist...
Oh nein. Bläh. Da hat schon jemand vorher das Gehirn gegessen.
Oh.
Brains.
Brains. Ich muss mal kurz meinen kleinen Waschzwang nachgeben.
In dieser Folge haben sich 325
Zwänge versteckt.
Nein, nein, nicht Zwänge. Psychologische
Katalogisierungsnummern.
Genau.
Finde sie alle.
Ja, das, wer die alle findet, kriegt nächste Mal ein extra Stößchen.
Nein, ich finde, also es ist ja auch ganz klassisch irgendwie nicht nur eine, es lässt sich nicht so leicht, es ist halt dann ja leider auch nicht mit irgendwelchen Kritiken, dass das dann alles irgendwie total böse ist und deswegen auch komplett abzulehnen, sondern es ist ja dann einfach auch nur mal ein, irgendwie ein, ein Tool, das auch wiederum auf bestimmte Strukturen irgendwie reagiert, das innerhalb bestimmter Strukturen reagiert und mir dann auch, für mich an manchen Stellen dann eben auch innerhalb dieser Strukturen gut tut oder irgendwie so heilsam sein kann oder sowas, weil ich damit dann Sachen besser verstehen kann oder einsortieren kann oder sowas. Es wird halt meistens dann schwierig, wenn das eben ungebrochen passiert.
Ja.
Also wenn eben dieses, ich glaube an alles, was mir erzählt wird von einer Person, die irgendwie professionell sich mit Psychologie auseinandergesetzt hat, als auch mit Psychologie, kann ich jetzt gar nichts mit irgendwie machen. Also so ist, beides ist einfach nicht, sondern kommt meistens, also ich würde damit nicht weit mitkommen, wenn ich für mich so eine Position einnehmen würde.
Ja, zumal wir ja auch in so einem System aufgewachsen sind, ne? In dem halt auch bestimmte... Boah, es klingt auch alles so geil, was man dann dazu sagt, ne? So Wesensäußerung oder so. Also was weiß ich, irgendwelche Charakteristika oder halt irgendwie Dinge, auf die man so und so reagiert, die wachsen wir dann ja auch hinein mit so bestimmten Bezeichnungen. Ne? Und wenn man denn schon mal einfach schon sehr lange mit so einem Konzept von zum Beispiel jetzt Depressionen lebt, dann ist es ja, dann formt das ja auch so das Subjekt und formt ja auch den eigenen Umgang mit Dingen. Und dann kann man ja schlecht das einfach mal eben über Bord werfen, weil man ja mit diesem Konzept einfach, weil sich das ja mit dem eigenen Körper oder mit dem eigenen Sein total verwoben hat.
Wobei ich bin mit echt so einer Psychofeindlichkeit aufgewachsen in meiner nordbadischen Kleinstadt. Also ich nenne es mal Psychofeindlichkeit, weil mir absolut auch kein anderer Begriff dafür einfällt, aber das halt, also so, dass über dass Therapien irgendwie schlecht sind, immer ein Zeichen von Schwäche oder dass jemand total durchgeknallt sein muss, um irgendwie sowas wie eine Therapie zu machen. Und dass eben auch alle Abweichungen, also irgendwie, wenn jemand als verrückt markiert werden soll, dass es dann auch um die nächste, also geografisch nächstgelegene psychiatrische Anstalt ging. So mit den oder die holen sie jetzt gleich ab und bringen sie nach.
Mhm.
Also sowas mit, also so diese Zwangsjackenwitze und also solche Sachen mit, so dass das so die Ebene war, die irgendwie am präsentesten war für mich in meinem Aufwachsen.
Stimmt, war in meiner Kindheit auch so.
Ja, bei mir auch.
Und ich auch dann wiederum gemerkt habe, dass ich eigentlich ziemlich schnell und gerne dann andere Positionen angenommen habe und es mir jetzt nicht sonderlich schwer gefallen ist, davon dann abzulassen. Oh, ich sehe gerade den Mond. Der scheint gerade so ganz podcastet mit. Seht ihr den?
Nee.
Das ist die Küchenlampe.
Nein, das ist nicht die Küchenlampe. Ash?
Jetzt gucken wir hier gerade alle.
Aber was sehe ich denn? Der spiegelt er sich? Ah, okay, der spiegelt sich. Der ist eigentlich, ist er nämlich da. Und der spiegelt sich im Fenster im Haus gegenüber.
Ah, man kann ihn nur von dir aus sehen. Ja. Wow.
Das ist genau in so einem kleinen Dachfenster.
Ist das mehr so ein Vollmond oder mehr so ein Halbmond?
Oh, ist mehr so ein Vollmond. Sehr hübsch.
Oh, wie romantisch.
Es ist 17:45 und der Mond ist schon da.
Ja, das ist aber besonders. Nee. Der taucht auch mal tagsüber auf.
Also immer wenn ich jetzt auf die letzten Wochen von der Arbeit...
Kam ich aber noch nie mit klar.
Wenn ich von der Arbeit... In den Kinderbüchern war der Mond immer nur nachts, ne?
Richtig. Ja, gut. Ein ganzes Weltbild ist dann immer erschüttert. Naja.
Ich habe den Mond in den letzten Wochen immer schon gesehen, wenn ich nach der Arbeit nach Hause gefahren bin. Und das war nicht... Das war ja manchmal schon um 5.
Auf jeden Fall finde ich das wirklich, also auch im Nachhinein betrachtet, echt krass zu sehen, wie grottig mit psychologischen Befindlichkeiten umgegangen wird. Oder inneren Befindlichkeiten. Ja. Also oder eben dieser ganzen Range an. Da hat jemand auf unterschiedlichsten Ebenen oder aufgrund unterschiedlichster Sachen Probleme mit dem, was als Normalltag gilt, irgendwie klarzukommen. Oder selbstverantwortlich irgendwie das ganze Leben rundum alleine zu managen oder sowas.
Ja.
Und dass das dann sofort ein kleinstädtischer Skandal ist und Dorfklatsch und also das und dass man selbst natürlich dann noch überhaupt gar nichts mit sowas zu tun hat und das sind immer die anderen, die dann irgendwie so solche Probleme haben. Und klar, also dass dann irgendwie, man muss auch gleich dann solche in Großbuchstaben Probleme haben.
Die anderen, die
um überhaupt sowas wie therapeutische Betreuung oder Unterstützung oder was auch immer irgendwie in Anspruch zu nehmen.
Ja. Okay, das kenne ich aber auch. Also das kenne ich aus meiner Familie auch. Und tatsächlich, dann stimmt das auch nicht, was ich gesagt habe. Dann ist es tatsächlich nochmal viel differenzierter, wie man so in so psychologische Systeme reinwächst. Also zum Beispiel stimmt es ja auch überhaupt nicht. Ich weiß schon, dass ja zum Beispiel auch in so einem, was weiß ich, wenn man sich so einen Disability Awareness Kontext anguckt oder so, dann sind schon auch so die psychologischen Erkrankungen sehr viel unsichtbarer und sehr viel weniger betrachtet als zum Beispiel irgendwelche körperlichen Sachen oder sowas, ne? Oder werden zum Beispiel auch einfach häufig nicht ernst genommen. Ne? Also ich höre zum Beispiel total häufig, wenn Leute das sagen oder irgendwelche Texte, die ich gelesen habe, dass so bestimmte, eben so normativen Alltag einschränkende persönliche Strukturen bei einem sind. Was weiß ich, irgendwelche, das dann halt unter psychologischen Bedingungen dann unter irgendwelche Störungen fällt oder irgendwelche Syndrome oder was auch immer, die halt einfach so ein normales Funktionieren in Anführungsstrichen im Alltag eben behindert sozusagen oder halt nicht im Sinne der Gesellschaft richtig durchführbar macht, dass das halt häufig einfach überhaupt gar nicht ernst genommen wird oder belächelt wird oder Anlass für Witze ist oder für haha, sowas kenne ich von mir aber auch so. Bin auch manchmal so ein bisschen durcheinander. Ja, also irgendwie. Ja. Also weniger Awareness vielleicht für so psychologische Erkrankungen. wenn man denn überhaupt von deinem Bereich überhaupt von Awareness sprechen kann.
Und von Erkrankung.
Also, na klar, also ich finde es eh total schwierig. Also ich merke bei diesem Thema, dass ich es total schwierig finde, darüber zu sprechen und da eine Balance zu finden zwischen, okay, diese Seite ist irgendwie so die pathologische Seite, in der es halt um Erkrankungen geht und um Behinderungen und um Syndrome und Probleme und Kategorien und Bezeichnungen und so weiter. Und die andere Seite, ich würde total gerne eine Sprache finden, in der ich das vermeiden kann. Also in der ich anders damit umgehen kann, als in so psychologisierenden, pathologisierenden Konzepten zu sprechen.
Klar, aber dadurch, dass das ja auch strukturell nicht gewollt ist, irgendwie das mal etwas durchgängiger zu machen, ist es eben, komm ich auch immer ziemlich schnell an den Punkt, da so zu schwanken. Also auch zum Beispiel, also so ganz um das nur als kurz, also so dieses zwischen Trigger und Unwohlsein. Also bei uns ist halt einfach so ein so, das lässt sich eigentlich schwer zusammenpacken oder sonst irgendwas, aber so, es fehlt einfach an Sprachlichkeiten von da, ich bin an bestimmten Stellen eingeschränkt, unter bestimmten Umständen das und das zu machen, oder es fällt mir an den Stellen irgendwie schwierig oder schwer.
Zumal ja auch da so ein, das ist ja auch wichtig, beides zu haben, weil es ja sowohl wichtig ist, Sachen in Frage zu stellen, als auch so die Besetzung von überhaupt erstmal Diagnosen oder sowas auch zu bestimmten Zeitpunkten total emanzipativ sein kann oder total wichtig sein kann. Also, was weiß ich, da sind dann ja auch zum Beispiel Überlebensdinge dran geknüpft, ne? Also wenn ich bestimmte Diagnosen nicht bekomme, dann bekomme ich vielleicht bestimmte Scheine nicht oder bestimmtes Geld oder was weiß ich, ne? Also das ist ja alles auch nicht so einfach. Ich kann ja nicht einfach irgendwie sagen, so schreibe auf die ganzen Diagnosen oder Diagnosespiegel oder so.
Arbeitsrechtliche Schutzstrukturen oder sowas, die etwas nochmal ein bisschen abfedern können und sowas, ja.
Oder irgendwer hat tatsächlich irgendwelche OPs, die dann.
Oder OPs.
Ja, also,
ja, Mensch, die OPs. Ja. Ich finde auch Trans ist da zum Beispiel, das ist auch ein total plastisches Beispiel. Also das ist ja auch Trans wackelt ja irgendwie häufig zwischen diesem einerseits bitte entpathologisieren, andererseits hängt halt dieses ganze, wenn ich die Diagnose nicht habe, dann kriege ich die OP nicht bezahlt, wenn ich die OP nicht bezahlt kriege, dann bin ich irgendwie am Arsch, kann ich das irgendwie selbst bezahlen, weiß aber nicht wie und so. Also da ist es ja, also das spiegelt es ja auch sehr gut wieder, diese Zweischneidigkeit Leben mit irgendwelchen psychologischen Konzepten.
Was mir auch noch eingefallen ist, ist nochmal so kurz in die akademische Richtung, also nicht, dass wir jetzt da besonders weit vom Weg kommen sind, aber nochmal so auf eigenes Studium oder sowas, kurz zu blicken, Michel Foucault hat sich ja auch sehr, sehr tief mit so der Geschichte von Psychiatrie auseinandergesetzt, und das finde ich auch eigentlich echt ganz gut und spannend zu lesen.
Ja.
So wie in verschiedenen Epochen mit sowas wie Wahnsinn und Menschen, die als solches galten, irgendwie umgegangen wurde. Wann und unter welchen Umständen wurden Psychiatrien überhaupt eingerichtet und wie wurden sie in unterschiedlichen Epochen unterschiedlich genutzt und sowas. So da auch zu, also so irgendwie zu sehen, wie wandelbar solche Bezeichnungen und Begriffe auch sind, die in so einem psychologisierten oder psychiatrischen Umfeld, da geht es ja dann um das, was als krankhaft irgendwie gilt.
Ja.
Ja, also was für Verschiebungen da passieren können über Jahrhunderte, finde ich, also das fand ich sehr spannend, und ich meine mich zu erinnern, dadurch, dass es echt ganz recht historisch angelegt ist, eigentlich auch ganz gut zu lesen.
Mhm.
Ich habe es aber auch, also es ist jetzt zugegebenermaßen auch schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gelesen habe, aber wenn sich jemand dafür interessiert, finde ich das sehr empfehlenswert. Ich kann mich, ich weiß nicht, ob das auch wieder aus einer Vorlesung ist oder ob das einfach, das war schon eine Veröffentlichung.
Wahnsinn und Gesellschaft meinst du,
ja. Ja, Wahnsinn und Gesellschaft.
Wahrscheinlich, oder?
Ja.
Oder meinst du was?
Ich glaube nicht, nee.
wir können es ja verlinken. Oder wir können einen.
Ich glaube, es ist auch eher ein frühes Werk. Ach, ich kann, also, oh, ich kann mit, bin nicht so Theorie-Nerd. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Tut mir leid. Ich bin froh, dass ich mich an den Namen erinnere.
Ich hätte gerne mal die Nussknacker.
Wir können das einfach unten drunter schreiben.
Aber, also, das ja. Als Perspektive finde ich sehr gut.
Ja.
Und hat auch mir, also hat mir persönlich auch beim Lesen nochmal echt einiges gebracht. Also so zu sehen, was da so in dem Bereich passiert. Tja. Ich nehme sie mal kurz auf einen Zettel.
Wir haben nämlich heute so einen kleinen Spickzettel gemacht, tatsächlich, dass wir noch so alles besprechen wollen, vielleicht. Hm. Oh, die sind aber winzig, die da drin sind, die Haselnüsse.
Die sind nicht immer so klein.
Achso, dann habe ich bis jetzt immer nur Pech gehabt. Na, steht da noch irgendwas?
Naja, das kann man auch eigentlich überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen, was ich da drauf
gelesen habe. Naja, vielleicht passend dazu auch nur noch eher so als, als Hinweis, irgendwie, was es so zu dem, in dem Themenbereich irgendwie gibt. Auch aufgrund eher von Unwissens, eben, dass es auch sowas wie eine Antipsychiatrie-Bewegung gab und gibt, die einfach auch nochmal eben kritisch mit sowas eben damit umgeht, wann Menschen in Psychiatrien gehen oder gehen müssen, dort behandelt werden, wie sie dort behandelt werden. Und da auch sehr viel, also dass sich auch über ganz viel so Unterstützungsarbeit definiert. So, einfach nur als kurzen Hinweis aufgrund von persönlichen Unwissens, glaube ich, trotzdem sehr, sehr spannendes Feld und aber wenig bis keine Erfahrung damit selbst.
Ja, keine Ahnung.
Also ich merke, dass ich gerade
durchschnupfe.
Ich kann ganz kurz so ein bisschen lüften. Ziemlich zuwachse, was irgendwie, also so dass ich so zugehe. Also wegen mir können wir auch langsam zum Schluss kommen.
Dann würde ich aber tatsächlich gerne nochmal auf den Anfang zurückkommen, mit diesem Unwohlsein.
Ja.
Mit dieser Unwohlseinsgeschichte.
Das war nämlich tatsächlich auch so ein Punkt, der mich nochmal angepiekst hat. Also ich finde ja auch, also was weiß ich, ne, das mit den Triggern, das ist ja einfach auch so ein echt.
Ich glaube, ich muss noch mal leiden.
Ja, ja.
Es tut mir echt leid.
Nein,
ich hänge hier in der Ecke. Vielleicht müssen wir das auch rausschneiden. Oh. Mal gucken.
Okay, möglicherweise schneiden wir das raus. Vielleicht auch nicht.
Das ist auf jeden Fall sehr authentisch.
Unsere Hörenden können ja auch mal mit Krankheit umgehen.
Oh. Wir sind.
Ich hätte gerne noch eine Mandarine. Die sind ja sehr lecker, finde ich, muss ich ja mal sagen.
Super, ja.
Jucke, was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, also, was wollte ich sagen?
Mach doch mal bitte das Fenster.
Trigger.
Trigger, genau. Also, Trigger nehme ich schon wahr, als zum Beispiel in dem Netzbereich, in dem ich mich so bewege, als sehr, sehr. Sehr bekannt und sehr, auch es wird sehr doll drauf geachtet und so, und es ist ein sehr prominentes Thema. Und die Leute sprechen Triggerwarnungen aus, wenn sie meinen, dass das nötig ist. Und es wird sich hier und da auch darüber gestritten, ob das jetzt Triggerpotenzial hat oder nicht oder so, oder ob es gut ist, dass da was steht oder nicht, oder ob da was fehlt oder nicht oder so. Und ich finde dieses Thema halt, ich finde es total spannend, weil ich das echt, also für mich ist das so ein Dauerthema irgendwie, dass ich auch nicht, was ich tatsächlich auch nicht wirklich zu fassen kriege. Weil ich da echt auch total unterschiedliche Meinungen zu habe. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also für mich ist das Thema Trigger echt so eine sehr lange Geschichte irgendwie. Also mit sehr viel Für und Wider und das könnte man so und das, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden und so. Hm. Ich weiß, wir beide, Steff, hatten mal mit einer Freundin von uns Stößchen. einer sehr guten Freundin von uns. Doppelstößchen. Hatten wir mal die Diskussion, ob, da haben wir einen Film gesehen gemeinsam. Gender X hieß der so? Weiß ich nicht mehr. Da kam auch Inter als Thema drin vor und es gab dann auch Bilder von OPs. Also es wurde halt in dem Spielfilm wurden oder in der Doku gab es Aufnahmen von irgendwelchen Geschlechts-OPs. Also Operationen an Geschlechtsteilen. Und wir hatten uns danach darüber unterhalten. Ich glaube, Steff und ich waren so der Meinung, so, wow, das ist krass. Ich hätte da, also oder ich persönlich als Joke, hätte da im Vorfeld vielleicht was dazu gesagt. Oder zumindest angekündigt, dass es zu OP-Bildern kommen wird oder so. Oder dass, oder es ging halt nicht um Inter oder so. Oder es ging um Trans oder keine Ahnung. Jedenfalls kamen Bilder von OPs vor und ich fand das ganz schön krass und hatte mir irgendwie gedacht, ich bin bestimmt nicht die einzige Person, die das krass findet. Und gerade sowas ist einfach irgendwie auch echt aufgeladen für einige Leute. Und ich finde es komisch, dass einfach so, also die ZuschauerInnen da einfach so reinrauschen zu lassen. Was, glaube ich, so ein klassischer Punkt ist. Setze ich da jetzt eine Triggerwarnung hin oder nicht? Nur ist das irgendwie, sind ja Triggerwarnungen auch unterschiedlich und im Film müsste man das halt vorwegschieben, während man in so einem Blogpost zum Beispiel sagen kann, so, ich mache jetzt was zum Aufklappen. Das ist viel einfacher, als irgendwie sich vorher hinzusetzen und zu denken, so, wie, was in meiner Doku könnte jetzt irgendwen anticken und so.
Kann ich mal ganz kurz was einschieben, nur weil es gerade ganz gut passt. Ich habe das neulich tatsächlich das erste Mal erlebt, dass das in der Doku gesagt wurde. Also, dass in der Doku kurz bevor ziemlich heftige Bilder gezeigt wurden, gesagt wurde, die folgenden Bilder sind heftig. Und das war wirklich eine Mainstream-Doku, ja? Also öffentlich-rechtliches Fernsehen, jetzt nichts fancy oder so. Also wirklich das, was im Fernsehen kommt.
Ja.
Also es geht sehr wohl. Man kann sehr wohl das sprechen. Also es war gesprochen, okay, jetzt kommen heftige Bilder. So, dann wusste man, okay, es kommen heftige Bilder. So, das waren noch heftige Bilder. Also es war schon, ich fand es angebracht.
Ja.
So.
So, natürlich geht es. Also,
ja, ich wollte nur sagen,
ich glaube auch nicht, dass es, also dieses, es geht nicht oder man denkt nicht dran, hängt überhaupt nicht an den technischen Möglichkeiten, sondern einfach an dem Bewusstsein für, muss ich sowas machen oder auch halt an dem Bewusstsein, das, was ich da zeige, könnte das für einige Personen schwierig sein oder nicht. Plus an so einem Ding von, was weiß ich jetzt zum Beispiel im Zuge einer Doku, würde das so den dokumentarischen Charakter verfälschen, wenn ich da irgendwie noch was zu sage oder so und ne, also irgendwie auch so komische Sachen, keine Ahnung.
Ja.
Und ich komme aber zum Beispiel dann wiederum regelmäßig, also gerade bei so einem Film, finde ich dann, komme ich halt regelmäßig an so einen Punkt, wo ich denke, okay, es gibt bestimmte Punkte, die finde ich total sinnvoll, wenn man da was zu schreibt, weil es halt eher irgendwie vielleicht dann so Allgemeinwissen ist, also Allgemeinwissen in Anführungsstrichen, ne? Also mehr so beruht eher auf Konventionen, dass diese Bilder oder Textpassagen oder was auch immer möglicherweise einige Leute stören könnten, während es andere Sachen gibt, die einfach so total ungreifbar sind und die Leuten auch im Traum nicht einfallen würden, dass das jetzt für einige Personen ein Problem sein könnte, weil sie auch einfach vielleicht total untypisch sind oder sich einfach nicht so bestimmen lassen können oder sowas.
Ja. Und dass ich ja auch das Mittel der Verstörung eigentlich auch schätze als Stilmittel.
Ja.
Und es dann aber genau in den Punkten dann auch schwierig ist. Also wann, wie so irgendwie so zu wissen, okay, ich packe bewusst auch Sachen rein, von denen ich ausgehe oder bei denen ich vielleicht sogar die Hoffnung habe, dass gewisse Positionen davon verstört werden. Mhm. nicht zerstört, sondern nur verstört. Und nehme damit aber im Zweifel auch in Kauf, dass, dass das eben für nochmal einen größeren Personenkreis irgendwie Triggerpotenzial haben kann. Und so, dann wäre es eben definitiv eine Stelle oder irgendwas, worauf man dann aber schon mal Bezug nehmen könnte.
Mhm.
Und das zumindest irgendwie in der Beschreibung als Thema, also so, ich glaube, es gibt ja schon verschiedene Formen. Aber so, eigentlich ging es mir auch eher darum, dass ich auch da so die Entscheidung echt schwierig finde. Also so da, das ist unentscheidbar.
Mhm.
So dieser Punkt von, es ist ja auch total wichtig, irgendwie hegemoniale Blicke oder Wahrnehmungen irgendwie zu stören und das aber auch zu produzieren, so eine Störung ist ja was absichtlich irgendwie ein Unwohlsein zu produzieren. Mhm. Und da dann immer zu wissen, okay, es gibt aber auch darin, auch im Unwohlsein gibt es wieder irgendwie Macht- und Herrschaftsverläufe, so Achsen,
mhm,
in denen dann irgendwie auch wiederum mehr Leute irgendwie privilegierter sind und andere nicht, um dann mit solchen Verstörungen umzugehen. Und so. Also das ist echt aber auch ganz schönes Gewusel. Und ich glaube, dass es aber auch alles noch recht frisch ist. Dass es überhaupt als eine Ebene, über die sich auseinandergesetzt werden soll und darf und muss, existiert. Weil ich finde, das ist halt schon erst über die letzten Jahre nochmal stärker überhaupt Thema geworden, dass es überhaupt so präsent ist von, es gibt Trigger und es gibt also so auch dieses Wort Trigger, das ist uns ja auch im Hinblick auf irgendwie unser Professionalisieren durch Kindbetreuung auch schon mal begegnet, so, dass es so irgendwie Trigger gibt, das war in diesem Seminar.
Ja, ich weiß.
So dass es irgendwie so auch in der Alltagssprache ankommt, dieses Konzept.
Was ja nicht unbedingt ein Professionalisieren bedeuten muss, ne? Also ich finde gerade bei Triggern oder häufig bei so, eigentlich bei vielen psychologischen Begriffen, hat ja so ein in der Alltagssprache ankommen auch die Wirkung von, das wird total verwaschen, das Wort.
Mhm.
Und dann triggert mich halt, dass ich jetzt hier so ein, keine Ahnung, was weiß ich. Dann kann mich plötzlich alles triggern, ne?
Hm.
Ich wollte mal ganz kurz einhaken in etwas vor, was du vorher gesagt hast mit dem Verstören.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass es. Ich glaube, das schließt sich nicht aus. Ich glaube, man kann sehr wohl eine Warnung aussprechen und es kann trotzdem verstören. Also ich glaube nicht, dass das sozusagen. Aber es ist ja eigentlich ganz gut, das irgendwie da zu sehen auch, dass es. Sozusagen, dass das nicht, also dass so dieses Element des Verstörens, was ich auch ziemlich wichtig finde, also dass das eben überhaupt nicht aufgehoben werden muss oder wird auch vielleicht gar nicht aufgehoben von irgendeiner Vorankündigung oder so. Also
nee, das
oder
war
von irgendeiner Warnung oder so.
Das war auch gar nicht mein Bedenken.
Nee, es war kein Bedenken, es war eine Ergänzung.
Ja.
Ich wollte gar nicht widersprechen, ich wollte nur ergänzen. Und bevor wir jetzt komplett wegschwimmen,
ja,
davon wollte ich das nur mal ganz kurz einwerfen.
Also ich habe zum Beispiel bei Triggern habe ich immer das Problem, aber das ist auch so ein ganz persönliches Problem. Man könnte beinahe sagen, mich triggert auch diese Trigger-Diskussion. Keine Ahnung. Ich habe da immer das Problem, dass sich Trigger tatsächlich an relativ bekannten Mustern abarbeiten. Oder an Dingen, die psychologisch anerkannt sind oder
ja,
sowas, ne? Und ich persönlich passe da nicht ganz rein. Mich triggern zum Beispiel ganz andere Sachen. Und das wird aber nie, das kommt halt, sowas kommt ungefiltert. Und das finde ich immer schwierig. Also,
mhm,
weil das dann auch, weil das kann ich auch sehen, dass solche Diskussionen würde man das übertreiben, dahin führen, dass man für alles eine Triggerwarnung aussprechen müsste. Weil es natürlich in jeder Biografie irgendwelche Sachen gibt, die es in anderen so nicht gegeben hat, die für diese bestimmte Person Sachen schwierig macht, die für viele andere überhaupt gar nicht problematisch sind. Und das ist, also das finde ich so ein Punkt an so Trigger-Diskussionen, wo dann auch so eine Wertigkeit plötzlich reinkommt, die ich total schwierig finde. Und die ich jedes Mal auch echt ätzend finde, wenn es um so Trigger-Diskussionen geht.
Ja, das geht mir genauso. Das finde ich halt auch genau, das ist halt das Problem, dass halt irgendwie, dass da halt so, ja, was du eben schon meintest, ne, das ist halt dann so eine, ganz schnell so eine, das ist jetzt irgendwie so ein anerkanntes Thema, was irgendwie jetzt für Leute ein Problem sein darf. Das ist natürlich auch ganz wichtig.
Natürlich,
das ist ganz wichtig, dass das irgendwie darüber gesprochen werden kann, dass bestimmte Themen für bestimmte Leute ein Problem sind, für bestimmte Gruppen von Leuten ein Problem sind, bestimmte Umgehensweisen mit bestimmten Sachverhalten für bestimmte Gruppen von Leuten ein Problem sind und dass damit sensibel umgegangen werden muss oder das irgendwie wahrgenommen werden muss. Das ist keine Frage. Aber was passiert mit den ganzen Leuten, die halt nicht in irgendwelchen bestimmten Gruppen drin sind, weil sie vielleicht die Gruppen zu klein sind und nicht wahrgenommen werden als Gruppe oder so? Oder dass einfach so, dass Themen einfach anders. Also das ist einfach, also wenn quasi genau dieser Mechanismus nicht greift, was passiert dann mit den Leuten? Und das finde ich auch sehr schwierig an dieser Diskussion. Und ich weiß auch immer nicht so genau, was man da eigentlich machen kann, außer sowas wie da immer wieder darauf hinzuweisen, dass halt nicht nur das triggert, was vielleicht von einer signifikant großen Gruppe von Leuten als Triggerpotenzial anerkannt wird.
Ja, es geht ja. Also ich glaube, da geht es ja auch wieder um irgendwie Verantwortlichkeiten und dass halt irgendwie so ein Bewusstsein hergestellt werden müsste, in dem eben es ein bewusstes, verantwortungsvolles Umgehen mit diesem Thema angeht. Und da sind ja alle möglichen Ebenen und Personen irgendwie gefragt, sowohl die Person, die dann irgendwie bei der irgendwas angetickt wird, irgendwie das anzuerkennen. Das ist ja auch schon mal ein großer Schritt, irgendwie für sich anzuerkennen, okay, es gibt Sachen, die machen mir einfach ganz schön viel aus, die katapultieren mich kurz in irgendwie einen Zustand, in dem ich irgendwie in mir gefangen bin oder in dem ich einfach merke, so mir fällt es dann schwer, mit der Umwelt zu agieren. Oder also das kann ja auch wieder irgendwie x-tausend verschiedene Auswirkungen haben. Aber irgendwie so ein Ding von das macht irgendwas ganz schön Dolles mit mir. Also sowohl irgendwie so dieses, ich gehe da muss also so irgendwie ein sich selbst kennenlernen und dann für ein Umfeld irgendwie zu wissen, wenn jemand das äußert, dass das irgendwie was ausmacht, das wiederum anzunehmen und ernst zu nehmen. So, das würde ich halt so als mehr so die individuelle und soziale Komponente sehen, also so in so einem etwas direkteren Kontakt. Und das andere ist halt dann auch mehr so eine institutionelle Verantwortlichkeit, dass ich dann als Person, die vielleicht was mehr so für so populär kulturelles etwas produziert habe, irgendein Kulturgut, irgendeine Kultur, irgendwas produziert habe, kann man das dann allgemein fassen.
Das hast du sehr schön gesagt. Populärkulturelles etwas.
Genau, also ich als Kulturproduzentin dann oder ja, egal. hab dann für mich zumindest, muss dann irgendwie damit verantwortlich dann damit umgehen, dass es zumindest in einem größer gesellschaftlichen Bewusstsein irgendwie Themen gibt, die dann zumindest irgendwie schon mal erstritten und anerkannt wurden, dass das problematisch ist, dass da was Gewaltvolles dranhängt, dass da irgendwie Unrecht dranhängt, dass da also so irgendwie ein und wenigstens dann diese Dinge anzuerkennen und das irgendwie wiederzuspiegeln. Also so ein bisschen zumindest so versuchen, zumindest das, was schon so ein bisschen sichtbarer ist, irgendwie wenigstens das wieder zu spiegeln und aufzugreifen.
Na.
So, und zu sagen so, okay, irgendwie, wenn es darin irgendwelche expliziten Gewalthandlungen gibt, wenn es darin irgendwelche, was weiß ich, auf irgendeiner bestimmten, ist irgendwie eine Beleidigung, ist es irgendwie um persönliches, gegenseitiges Herabsetzen, was auch immer. Also irgendwie so, es gibt so, man kann so verschiedene Ebenen ja dann zumindest benennen, irgendwie bei denen vielleicht nochmal größere Personengruppen irgendwie bekannt sind, dass es mit solchen Sachen, mit solchen, wenn so etwas produziert wird, dann schwierig ist und es dann einfach gut wäre, das zu signalisieren, weil sich dann vielleicht einige Leute dagegen schließen können, das nicht anzugucken oder nicht, das nicht zu jedem Tag und zu jeder Uhrzeit angucken. Dass sie das angucken können oder so. Oder konsumieren können. Es geht ja jetzt nicht nur um Bildproduktion, sondern es geht ja um verschiedenste Sachen. Also ich glaube, dass ich finde auch, dass das super schwierig, das so auseinander zu pflücken, aber also so, dass irgendwie so einen Umgang damit zu finden, dass einfach mal dass Menschen so unterschiedlich auf Sachen reagieren können oder auf so viele unterschiedliche Sachen reagieren, wie das irgendwie abzugreifen ist. Aber so in meinem persönlichen Agieren, je nachdem, was ich so mache, kann ich ja eben bei mir anfangen und zu gucken, was macht das, was macht mir denn was aus? Üben, das zu kommunizieren, wenn mir etwas was ausmacht, und damit Sichtbarkeit zu machen. Damit lernt mein Umfeld irgendwie, dass es Sachen gibt, die was ausmachen können. Und es gibt einen Austausch darüber und ich muss genauso irgendwie offen sein dafür und damit dann gegenüber für andere irgendwie auch vorsichtig, nicht vorsichtig, sondern sensibel oder verantwortungsvoll damit umgehen. So.
Ja, offen bleiben finde ich echt ganz gut. Also das, was du vorhin meinst, finde ich schon einen guten Ansatz für einen Umgang, also für einen vorsichtigen Umgang damit. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es das Ziel sein kann, Triggerwarnungen irgendwann für alles zu haben, was es so gibt. Weil ich nicht glaube, dass es funktioniert, weil es immer irgendwas geben wird, was man nicht erfasst oder was noch nicht bekannt war. Oder
alles zu vermeiden, wäre genau der andere.
Ja, aber dann bleibt halt irgendwann.
Trugschluss, den man machen könnte.
So. Naja, dann bleibt halt irgendwann auch tatsächlich nichts mehr übrig. Ne? Also, das ist ja auch, Sachen zu vermeiden, ist ja dann wiederum total bevormundend, weil Leute ja eigentlich auch selbst einschätzen sollen, dürfen, einschätzen dürfen sollten.
Ja. Können sollen dürfen.
Wann sie sich Sachen angucken oder wann sie Sachen konsumieren wollen und wann nicht. Ne? Also zumindest Informationen bereithalten muss ja irgendwie möglich sein. Auch für die, die sich zum Beispiel dadurch nicht getriggert fühlen. Also
ja.
Ist ja auch irgendwie. Also jetzt mal irgendwie abgesehen von richtiger Scheiße, die auf allen Ebenen irgendwie nicht geht, ne? Das muss jetzt nicht sein. Ich spreche jetzt eher von so Triggern, die tatsächlich irgendwie für einige Personen schwierig sind, für andere nicht oder so. Aber sowas von vielleicht auch so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die eine Triggerwarnung bei dem einen Thema nicht ausreicht, sondern dass eine Triggerwarnung eben nicht dann ein Freifahrtschein ist, alles andere dann einfach auszudrücken, sondern trotzdem halt zu gucken, okay, das kann ich erfassen unter einer Warnung, weil ich das kenne. Das heißt aber noch lange nicht, dass mein übriger Text gewaltfrei sozusagen ist für alle Personen.
Mhm.
Oder so.
Ja.
Jetzt war ich so auf Textebene, aber was weiß ich, Text in größere Sinne oder so. Und halt auch irgendwie eine Offenheit damit umzugehen, also was weiß ich, wenn jetzt ich irgendwas von mir gebe und eine andere Person kommt und sagt, das war jetzt aber irgendwie nicht so geil, dass ich dann auch versuche, damit dann anders umzugehen oder das nochmal vielleicht anders zu verpacken oder vielleicht auch im Nachhinein Triggerwarnungen auszusprechen oder sowas. Ne? Also selbst auch weiterhin zu lernen, sozusagen, was an den Sachen, die mir jetzt nicht schwer fallen, für andere Leute gewaltvoll sein könnte oder so. War das verständlich?
Ja.
Okay. Ja, hm. Schwierig. Ich finde es echt, also, ja.
Und ich glaube, das hatte ich halt, also ich habe halt zumindest, oder das war halt eben meine Motivation, weswegen ich dann Unwohlsein benutzt habe, eben so zumindest mal so zu markieren, dass es irgendwie so ein ganz breites Spektrum irgendwie gibt, was irgendwie ein, es gibt Sachen, die machen was mit uns. Und das kann eben auf sehr viele, das kann eben auf sehr unterschiedlicher Ebene passieren. Und vielleicht ist es eher mal ein, vielleicht mal einfach mal mehr ein Beschreiben, mehr Worte dazu finden, das auch einfach mal mehr zu durchdenken, irgendwie, was denn so unterschiedliche Ebenen dann auch sind. Von, es gibt eine, also es gibt Sachen, die können mich einfach politisch triggern oder mhm. sowas, weil es dann irgendwelche antifeministischen oder antiqueeren, also jetzt genau, zum Beispiel bei der letzten, vorletzten Podcast-Folge irgendwie zu antiqueer, das hat definitiv irgendwie was mit mir gemacht, dass ich gefühlt immer wieder auf gleiche Strukturen gestoßen bin oder irgendwie die sichtbar gemacht wurden, irgendwie von, sei es dann eben unsolidarischen Verhalten, dass mir nicht gut geht. Mhm. Das ist mir, dass ich meinen Alltag verschoben wahrnehme oder dass ich irgendwie meine Umwelt verschoben wahrnehme oder dass ich einfach merke, so ist es, mein Umgang mit der Welt ist gerade massiv erschwert oder mhm. ich bekomme manche Zugänge nicht mehr so gut hin oder ach, keine Ahnung, ich mache da jetzt gerade ganz schön viele Zuschreibungen, aber dass es eben aber auch sein darf, weil es lässt sich halt an der Stelle dann, da gibt's halt dann keine Grenzen für mich, wann mich, warum etwas irgendwie aus den Schuhen haut. Das kann eben sozusagen irgendwie was mit politischen Hintergründen sein, die dann eben mit individuellen Sachen verbunden sind. Es kann was mit biografischen Sachen zu tun haben, dass irgendein Wort auftaucht. Und ich dann zumindest erstmal in einer ganz anderen Zeit verhangen bin, irgendwie, weil ganz andere Gefühle da, also weil bestimmte Gefühle dabei irgendwie hochkommen oder so. Und das, also so eine Range drückt halt eben Unwohlsein aus. Das kann sich auch entwickeln. Es kann irgendwie in einem Gespräch kann irgendwas auftauchen und ich habe ein komisches Gefühl danach. Und dieses Gefühl kann sich noch weiter verselbstständigen über Tage und Wochen hinweg, bis es irgendwie mir massiv meinen Umgang mit im Alltag irgendwie erschwert oder so. Oder dass es eben dann auch für Menschen bedeuten kann, dass dabei dann sowas wie, was irgendwie unter Psychosen oder sowas läuft, irgendwie so ganz starke Blockaden auftauchen oder die dann ein Umgehen oder ein Handeln, ein selbstständiges Handeln quasi unmöglich machen irgendwie in dem Moment. So, und das finde ich aber, klar gibt es einfach verschiedene Abstufungen und verschiedenste Ursprünge, aber in einem sozialen verantwortungsvollen Miteinander macht es dann vielleicht erstmal gar nicht so einen großen Unterschied, einfach nur zu wissen, irgendwie so, es macht was aus, ja. Und es bewirkt irgendwie, es kann was, es darf irgendwie was mit mir bewirken.
Nüsschen halt knabbert.
Ja.
Nee, das kann es ja nicht sein. Also es kann ja nicht das Miteinander strukturieren, ob ich jetzt weiß, dass dieses Thema jemanden total krass umhaut. Und dann sage ich es halt nicht. Und bei dem weiß ich, naja, die Leute fühlen sich halt ein bisschen schlecht, aber das ist halt kein Grund, es nicht zu sagen. Also das kann es ja nicht sein, ne?
Und deswegen gibt es halt so diese habe ich mich irgendwie spontan zu dieser Behilfslösung auf jeden Fall dafür entschieden, irgendwie dieses Unwohlsein zu verwenden, auch wenn ich damit nicht sehr, selbst auch nicht sehr zufrieden bin. Weil es halt einfach ganz schön viel abdeckt. Was, also so, das ist einfach eigentlich ein zu kleiner Begriff für so viele verschiedene Sachen. Es könnte eigentlich echt wertvoll sein, das nochmal mehr aufzudröseln.
Den Trigger-Begriff an sich.
Noch mehr? Ja, vielleicht auch. Ja, ja. Also so damit ja auch schon ein bisschen zu lockern.
Ja. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das auch irgendwann passieren wird. Das kann ich mir gut vorstellen, weil es halt, wie du ja schon sagst, irgendwas umfasst, was einfach so facettenreich ist und so viele unterschiedliche Gründe und Auswirkungen haben kann. Also was ich auch total wichtig fand, was du vorhin meintest, was ja auch so ein bisschen an den Anfang von Marlene nochmal anknüpft, so, dass eben so Trigger überhaupt gar nicht so diese eher bekannten biografischen, historischen Muster sein müssen, sondern eben, wie du ja sagst, irgendwie, was weiß ich, so aktuelle politische Sachen auch total krass Auswirkungen auf mich haben können. Je nachdem, ob sie mich zum Beispiel einfach immer wieder treffen oder ob ich immer wieder mit ihnen konfrontiert bin zum Beispiel oder ob sie einfach mich persönlich total verletzen oder sowas. Ne? Das muss aber dann erstmal überhaupt nichts mit meinen biografischen Erlebnissen zu tun haben. Trotzdem. Ja. Würde also vielleicht erstmal gar nicht so unbedingt in so eine klassische Psychologie-Schiene fallen oder sowas. Na, Marlene?
Ich glaube, ich kann nichts mehr beitragen, weil ich zu doll mit Schnupfenmanagement und Atmen und Schnupfenmanagement beschäftigt bin. Ich kann dem zustimmen. Also was ihr gesagt habt, trifft ungefähr das auch meine Gedanken dazu. Ich habe dem jetzt auch irgendwie spontan nichts hinzuzufügen, was aber auch echt daran liegen kann, dass ich echt so ein bisschen merke, dass ich zu sehr abgelenkt bin von meinem Schnupfen.
Ja. Ich glaube, wir können auch tatsächlich so langsam zum Ende kommen.
Ja.
Also wir hatten auf unserer Liste noch, was ich auch ein total wichtiges Thema finde, wir hatten darauf noch schlechte Therapieerfahrungen stehen. Und ich glaube, die sind auch, so nach meiner Wahrnehmung, häufen die sich auch in meinem Freundeskreis.
Das war neulich, ja.
Ja, es war neulich mal Thema in so einer Gruppe von FreundInnen von uns. Und da ziehen sich schon auch Muster durch. Also das hängt dann schon auch an halt eben auch so queer-spezifischen Sachen unter anderem. Oder noch breiter gefasst, es hängt an, also die Probleme in Therapien sind offensichtlich häufig an dem Punkt aufgetreten, an dem die Person, die in Therapie gegangen ist, von der Norm abgewichen ist und die therapierende Person damit nicht adäquat umgehen konnte. Und das fände ich auch nochmal ein total spannendes Thema und ich glaube, das ist auch echt wichtig, weil das bestimmt, also so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, wage ich es mal zu behaupten, dass es ganz vielen Leuten so geht, die irgendwie von Normen abweichen und in Therapie sind oder in Behandlung sind, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie halt auch in so einem eigentlich sie unterstützenden Setting erstmal Aufklärungsarbeit leisten müssten oder erstmal irgendwie die eigene Position verteidigen müssten oder eine andere Wahrnehmung schaffen müssten für das eigene Sein, für das eigene von der Norm abweichende Sein. Aber ich fände es halt auch gut, wenn wir das zusammen machen. Insofern können wir das vielleicht irgendwann, oder wir lassen es so als Denkanstoß.
Ja, aber auch, also ich glaube, das geht ja dann, also geht jetzt nicht dringend in meine persönliche Richtung, aber es sind ja auf jeden Fall schon sehr, sehr persönliche Erfahrungen irgendwie gewesen. Und ich glaube mehr, also ich weiß gar nicht, ob das so wiederum dann so folgenfüllend wäre.
Okay, ja.
Also ich würde ungern, ich glaube, es ist auch wirklich ein sehr frustrierendes Thema und ich war auf jeden Fall auch echt schockiert. Also ich fand es auf jeden Fall auch eben sehr bezeichnend, wie das eben funktioniert, irgendwie sobald es mal mit Geschlechtlichkeit oder sowas irgendwie in Verbindung kommt, wie Leute da echt ausflippen können. Dass es in einer relativ kleinen Runde relativ viele Beispiele auch immer so aufgeploppt sind. So, das war einfach, also so, das war einfach sehr, sehr, sehr bezeichnend, glaube ich, dass das so krass war, dass echt jede Person mindestens eine Gruselstory irgendwie zum Besten geben konnte. Oder fast jede Person. Das war schon echt beeindruckend und eben auch das zu sehen, was das dann mit Selbstbildern macht.
Ja. Oh, ein warmes Herzensstößchen an diejenigen, die uns aus der Gruppe jetzt hören. Ja. Also vielleicht irgendwie, vielleicht ist es ja so ein ganz gutes, also für mich war das schon so, dieses sich gegenseitig auch davon erzählen, hatte für mich zumindest so den Effekt zu sehen, okay, das ist nicht irgendwie erstens kein dieses blöde Wort Einzelschicksal oder so. Mhm. Und zweitens hängt es nicht an mir oder dass ich mich dumm benommen habe oder was Falsches gesagt habe oder einfach unklug gehandelt habe, sondern das ist strukturell und findet sich halt bei vielen anderen wieder in ähnlichen vergleichbaren Situationen oder so oder in vergleichbaren Formationen. Und das kann ja für die das jetzt hören, durchaus auch hilfreich sein, sowas zu hören. Das ist halt irgendwie, dass solche Erlebnisse halt nicht individuell sind und nicht irgendwie Problem der Person, die in Therapie geht, sondern ganz klar irgendwie für mich ganz klar das Problem derjenigen sind, die da nicht professionell ihren Job machen.
Hm. Nun gut. So. Der Abschluss zum dritten.
Achso, der Abschluss.
Ja, ich glaube, es ist gut, wenn wir mal einen Punkt. Oh, Marlene darf mal wieder.
Okay. Ich habe ausgesucht.
Marlene hat ausgesucht.
Okay. Aber es passt so gut zur Psycho-Folge.
Ach super, ne?
Weil es ist ja auch bald Weihnachten.
Genau, es ist ja bald Weihnachten und ich muss ja sagen, ich bin ja so stolz darauf, dass nein, ich habe mich wirklich gefreut darüber, dass meine Musikauswahl so einen großen Anklang gefunden hat, weil ich bin tatsächlich von verschiedenen Leuten persönlich nochmal darauf hingewiesen worden, wie schön sie das Musikstück fanden.
Alles klar, wir zwingen dich jetzt also einfach mal regelmäßiger dazu, ja, auch mal ein Musikstück auszusuchen.
Wow. Ich habe dann ja auch gleich das letzte Mal das für dieses Mal gefunden, das hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt. Wir haben jetzt nochmal uns auch vorhin nochmal für ein ganz spezielles Stück aus dieser Range entschieden. Und zwar tatsächlich was ganz Weihnachtliches. Morgen ist ja der dritte Advent, das heißt, wir sind ja auch schon wirklich. Ach, jetzt kommt auch der Kater, na dann muss ich mich jetzt beeilen. Und zwar von der Platte Weihnachten in Moll von Wladimir Sterzer, der halt sehr viele bekannte Weihnachtsstücke in Moll umgeschrieben hat, die man sich auch als komplette Platte tatsächlich auch runterladen kann. Sehr zu empfehlen für die herkunftsfamiliären Weihnachtsbeisammensein. Nein. Ich fand es einen ganz, ganz interessanten Umgang mit so diesen traditionellen Weihnachtsstücken.
Ja.
Und wir hören den Klassiker schlechthin, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja, dann hören wir uns nächstes Jahr wieder.
Ja, kommt ins neue Jahr.
Ja, genau.
Überlebt. Also falls ihr ähnliche Probleme habt, offensichtlich wie wir mit weihnachtlichen Dingen da, überlebt diese schön.
Ach, wir haben doch jetzt aber eigentlich eine ganz...
Also für mich ist das schon eher so ein rotes Tuch, ehrlich gesagt.
Ich nicht, für mich nicht. Also ich kann einen Umgang damit finden, der nicht rot ist.
Ja, ich finde auch.
Also ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit.
Genau. Schöne Zeit, einfach, dass ihr tolle,
eine schöne Zeit, wie auch immer sie umbringt.
Schöne freie Tage.
Ja, eine schöne Zeit. Vielleicht ein bisschen Ruhe. Und bis im Januar.
Ja. Yeah. Tschüss.
Tschüss.